Yo, 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 ihr seid bei Terroir-Adiletten, Curly hier. Heute zu Gast Anton Schmaus, DFB-Koch, 4 Lokale in Regensburg und seine Weinbegleitung Anna Ruprecht. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben und vor allem, was sie zu trinken dabei haben. Terroir-Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, grüß Gott, wir haben eine Weltpremiere am Start, Digi.
Richtig geil. Wir sind nämlich in Hamburg auf der Reeperbahn im Schmitz-Tivoli beim Podcast-Festival am 6. Juli um 19.30 Uhr.
Alter, wie du dir das alles merken konntest. Ich konnte mir nur merken, wir geben dort eine Anleitung zum Weinsaufen. Und das wird, glaube ich, phänomenal. Wer auf dem OMR-Festival war, der kann vielleicht schon erahnen, was ihn da erwartet. An alle anderen, es wird geil, auf jeden Fall. Und es gibt noch 3 Gläser Wein danach. Wenn ihr euch nochmal Tickets für die Special Aftershow holt, die gibt es natürlich über den Link in unserer Bio auf unserem Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder nach Hamburg zu kommen. Und euch zum Saufen anzuleiten.
Alles andere gibt es auch im Link in unserer Bio. Da gibt es überhaupt alles.
Ich war letztens auch wieder in Hamburg, übrigens beim Scooter-Writing-Camp. Das war ganz geil.
Wo?
Beim Scooter-Writing-Camp.
Scooter? How much is the fish?
How much is the fish? Ja, man.
Da lernt man die geilen Texte von HP Baxter, oder?
Bisschen mit HP gechillt, ja. Das war ganz nice.
Gibt es so Lesungen von so tollen Texten?
Weiß nicht.
Ich finde die so tiefgründig, ich schnalle immer voll ab dann.
Ja, es war auch, also ich habe mich da auf jeden Fall versucht, meinen inneren HP zu channeln und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ist auf jeden Fall für alle Fußballer interessant, für diese Fans, die samstags, sonntags nichts anderes zu tun haben, als deppert im Stadion stehen und irgendeinen Scheiß auf dem Sportplatz krödeln.
Ja, das sind genau diese Chöre. How much is the fish?
Ja, genau. Richtig geil, ey.
Ja, was geht? Bist du eigentlich Fußballfan, Willi?
Ich bin zu sehr, aber kein Fan. SK Sturm Graz, auf die Schwarzen, gehen wir. An alle Grazer da draußen.
Ja, ich bin eigentlich gar kein richtiger Fußballfan. Ich bin, wenn dann nur so ein. Ich gucke mir immer nur so die Highlights auf YouTube an, so Messi hat 8000 Tore geschossen, also oha, krass, Mbappé, der schnellste Mensch der Welt, sowas gucke ich mir mal an, aber ansonsten habe ich jetzt keinen richtigen Verein, außer natürlich die deutsche Nationalmannschaft, da bin ich natürlich großer Fan und wir haben heute jemand hier, der dafür sorgt, dass die überleben bzw. was zu essen kriegen.
Sündenbock der Nation oder Superstar der Nation. Nicht, wenn sie gewinnen, ist natürlich geil. Wenn sie verlieren, ist dann der Koch schuld eigentlich.
Das ist natürlich eine gute Frage. Eigentlich schon ein bisschen, oder?
Ich weiß es nicht. Er wird es uns wahrscheinlich beantworten. Deshalb freue ich mich sehr aufs Gespräch gleich.
Ich mich auch, weil heute zu Gast Anton Schmaus aus Regensburg und er hat seine, Achtung, Weinbegleitung dabei und zwar die
Anna Ruprecht.
Herzlich willkommen bei Terroir Adiletten.
Also herzlich willkommen, Anni Ruprecht. Anna oder Anni? Was ist dir lieber eigentlich?
Anna,
okay.
Aber du darfst Anni. Mich natürlich Anni nennen.
Entschuldigung. Nicht, dass das jetzt mehrere machen danach. Und Anton Schmaus.
Servus.
Grüß euch.
Servus.
Ja. Das war so lustig, als die Folge heute angekündigt war. Normalerweise lade ja ich die Gäste ein. Diesmal war es Jens. Danke, Jens, für das tolle Doppelpack hier. Was habt ihr eigentlich zum Tun miteinander? Ich konnte mir das tatsächlich nicht herleiten. Ich freue mich, dass die Anni da ist. Die kannte ich nicht persönlich, so vom Namen dann schon. Aber deswegen.
Was haben wir miteinander zum Tun? Also tatsächlich, ich fange jetzt einfach mal an. Die Anna und mich verbindet jetzt mittlerweile fast 8 Jahre.
10 Jahre.
10 Jahre?
Oh, sag mal, ist Jubiläum oder was? Jubiläum.
10 Jahre Zusammenarbeit in diversen Restaurants, also zuerst im historischen Eck und jetzt dann natürlich im Sturstaat. Und ja, also einfach, das verbindet uns in erster Linie. Nebenbei natürlich eine große Sympathie, also zumindest von meiner Seite aus. das ist jetzt mal das, was ich dazu sagen kann.
Ja, wenn es 10 Jahre bei dir ist, wird wahrscheinlich Sympathie auch von der anderen Seite kommen, nicht? Ja.
Schon, ja.
Ja, also Anton, du bist Gastronom, Koch. Gastronom. Was in erster Linie?
Also mittlerweile würde ich sagen, ich bin mehr Gastronom als Koch.
Was hast du für das Daily Business?
Fürs Daily Business, also im Moment betreibe ich 4 Restaurants, also 4 Restaurants in Anführungszeichen, 2 Sterne-Restaurants, also das Restaurant Stur Start und das Restaurant Aska. Dann noch Sticky Fingers, also ein Casual Dining Restaurant und dann eben die Weinbar Tipsy. Noch dazu machen wir noch einen Lieferservice nach wie vor, also so Überbleibsel aus der Pandemie oder aus der Corona-Zeit, also unser Proviant. Und so als letzter Nebenjob bin ich Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Wild, ein wildes Portfolio, würde ich mal sagen.
Du haust es so raus, für die ist das natürlich selbstverständlich. So bam, bam, das haben wir jetzt in einer Minute durchgeknetet. Ich kenne dich Gott sei Dank aus der wunderbaren Rolling Pin. Und habe da mal gelesen, willst du oder hast du Lust, das? Also das wäre der Sinn der Folge, das ein bisschen genauer erklären, was das alles ist. Also gut, Storstart oder Sturstart oder wie auch immer, kennen natürlich die meisten wahrscheinlich, weil es das bekannteste vielleicht ist, die Fußballnationalmannschaft, haben auch schon ein paar Leute gehört.
Wahrscheinlich.
Aber generell so, also die verschiedenen, ist das alles in Regensburg?
Alles in Regensburg. Ja, und klar, das ist jetzt auch so gewachsen im Laufe der Zeit. Und eins hat das andere mit ergeben. Und da braucht man natürlich auch super Mitarbeiter, die das Ganze dann mittragen und auch ein klares Konzept mitverfolgen. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Anna. Also eine der tollen Mitarbeiter, die ich habe, damit das überhaupt funktioniert.
Und kommst du aus Regensburg oder also warum Regensburg?
Ursprünglich Bayerischer Wald, Zonenrandgebiet. ja, so hieß es damals tatsächlich. War dann lang unterwegs, habe viel gemacht und habe mich dann 2009 eben in Regensburg also eigentlich mehr zufällig selbstständig gemacht. Also tatsächlich, da kam eins zum anderen, das war zufällige. Ja, also tatsächlich ein glücklicher Zufall, dass eben genau dieses Restaurant frei war, das alles gepasst hat und ich dort meinen ersten Schritt gemacht habe. Und seitdem bin ich jetzt in Regensburg.
Krass, und ich finde es voll interessant, dass du 4 Restaurants in einer Stadt hast. Kam das einfach auch so durch Zufälle, dass sich immer wieder ergeben hat, hier kommt noch was dazu? Oder war das so eine aktive Entscheidung zu sagen, ich bleibe in der Stadt? Weil man könnte sich auch vorstellen, dass du sagst, boah, ich hab Bock noch was in München aufzumachen oder in Bamberg oder?
Also ganz klar, es war schon eine strategische Entscheidung, weil es waren strategische Entscheidungen, die Restaurants aufzumachen, in Regensburg auch. Das eine hat dann natürlich ein bisschen das andere ergeben und hat sich vielleicht aus dem anderen auch ergeben. Aber an sich habe ich bis jetzt noch keine Gedanken gemacht, ob ich mal woanders hingehe, was natürlich durchaus noch passieren kann. Also, dass man sagt, okay, man geht mit einem Konzept mal woanders hin.
Oder, ja. So für mich als Steirer, der jetzt seit 11 Jahren in Berlin lebt, musst du jetzt erklären, was das bedeutet, wenn du sagst, das ist ein strategischer Punkt, sich in Regensburg. Wie freien, wann hat Regensburg? Also, das ist
ja. für mich ist Regensburg so viel wie Steiermark. So viel wie die ganze Steiermark wahrscheinlich. Ja. Tatsächlich 150.000 Einwohner, also es ist kein kleines Dorf, sondern es ist tatsächlich eine. Gehört schon zur Großstadt, also laut Definition auch ist eine Großstadt in Deutschland. Also bei ab 125.000 ist es eine Großstadt.
Da hörst du wieder die Bayern.
Ja, sagst du? Ja, so ist es.
Lokalpatriot.
Und hört man bei dir nicht raus übrigens.
Nein, sehr gut.
Was heißt strategisch? Natürlich, man überlegt sich, okay, was will man noch machen? Was probiert man? Also es sind ja auch immer Dinge, man testet Sachen. Also ich sage auch, es kann nicht jedes Konzept funktionieren, aber wenn es jetzt mal in Regensburg funktioniert, funktioniert es vielleicht auch mal irgendwo anders. Und tatsächlich ist es für mich schon auch immer, da ist Regensburg eine super Spielwiese auch, weil es einfach relativ wenig gibt oder in den letzten Jahren hat sich ja viel entwickelt, aber vorher gab es relativ wenig und darum konnte man natürlich auch viel testen, neues Restaurant aufmachen, schauen, wie funktioniert das, auch immer mal wieder inhaltlich spielen und sagen, okay, was verändern oder wie passen wir uns inhaltlich an, verändern wir nochmal was und darum.
Aber für dich war es trittfest, weil du dort eine große Community hattest schon oder weil du
vor Ort bist. Also genau, das muss man natürlich auch sagen, es ist ja deutlich einfacher, wenn man schon irgendwo bekannt ist, nochmal was Neues aufzumachen, als wenn man jetzt in München wartet, jetzt keiner auf Anton Schmaus. In München gibt es viele super Kollegen, die das sehr gut machen. Also da sagt jetzt keiner, ja, yeah, Gott sei Dank ist der jetzt da, weil wir nichts haben. So.
Aber trotzdem gibt es eine Nachfrage auch in einer, sage ich jetzt mal, nicht riesengroßen Metropole für anscheinend vielfältige Küche und auch auf gehobenem Niveau, wenn du vier Restaurants da hast.
Absolut, absolut. Und wir haben ja, Regensburg ist ja auch ein insgesamt ein sehr guter Standard zwischen Ingolstadt, Nürnberg, München. Also ist einfach auch ein gutes Einzugsgebiet und das bedienen wir natürlich auch.
Aber du bist eigentlich wie ich ein Wirtshausbauer, oder?
Ich bin ein ganz, ganz klassischer Wirtshausbauer aus einem bayerischen Restaurant-Wirtshaus raus, da reingeboren, habe da meine ganze Jugend Kindheit, Jugend miterlebt und habe natürlich bin mit der Gastronomie aufgewachsen.
Ja. Und wo sind deine Stationen?
Also danach. So,
weil ich meine, du nachweislich kannst du ja sehr viel. Also das ist ja nicht irgendwas, was du da geschaffen hast in Regensburg, sondern das ist ja wirklich, was man so hört. Ich habe es leider noch nicht geschafft in eines deiner Restaurants, aber was man so hört, nicht nur von Anna oder von vielen anderen, ist es ja wirklich saugeil. Und dann muss das ja irgendwo herkommen und deswegen würde es mich interessieren, wo du das dir angeeignet hast.
Also grundsätzlich Lehre in Baden-Württemberg bei Franz Feckel, dann Lugano beim Martin Dalsas, dann St. Moritz beim Roland Jöri, dann nach Stockholm. Damals 2006 war das relativ ungewöhnlich. 2007 war es relativ ungewöhnlich. Stockholm war da noch nicht auf der Landkarte.
Hat es da keine Hipster gegeben?
Da hat es tatsächlich noch relativ, die Leute waren damals schon relativ hip, aber es gab jetzt so in dem Sinn auch die Restaurantkultur, da gab es halt zwei, drei sehr gute Restaurants. Aber so wie es jetzt ist, also Stockholm ist ja jetzt eine absolute Food-Metropole, war es damals bei Weitem noch nicht. Und dann nach Stockholm eben New York, Thomas Keller. Und dann,
per se, oder was?
Ja, und dann wieder zurück, wobei es jetzt sagen wir, auch relativ kurz war. Aber nichtsdestotrotz, es öffnet einfach dein Hirn ein bisschen und erweitert deinen Horizont durchaus, mal an die Großstädte zu gehen und sich dort ein bisschen durchzubeißen. Und dann, wie gesagt, habe ich es zu Hause probiert im Bayerischen Wald, mal versucht, da anzudocken, ist eher nicht so geglückt. Ist auch schwierig, wenn dann so ein 27-Jähriger dann heimkommt und ich sag mal mit dem Kopf durch die Wand will, in einem Ort, der jetzt einfach mit 8000 Einwohnern und tiefstes Niederbayern, also
eher ein bisschen konservativ.
Eher ein bisschen konservativ. Wenn
der
Lachs da medium gegart war, dann war er roh, also in der Außendarstellung.
Nicht so offen für Neues.
Also darum ist es, war es für mich da relativ schnell Schluss. Und dann kam es, wie gesagt, über Zufälle, dass ich dann auf das historische Eck in Regensburg aufmerksam wurde. Und das dann alles gepasst hat. Und so ist dann meine selbstständige Karriere gestartet.
Und da habt ihr auch zusammengefunden schon?
Da haben wir, ab 2011 war das, oder?
2012.
2012.
Mhm. Du bist ja ein wandelnder Kalender, du weißt
ja,
schon.
Ja, die Anna ist gut vorbereitet. 2012 hat dann die Anna bei mir angefangen und hat mit mir auch dann das Durchstart aufgesperrt, 2014. Dann hast du mich verlassen sozusagen und bist aber dann wieder zurückgekommen.
Wow, what a love story.
Ja, ja.
Aber hast du, war das auch so der erste Schritt als Gastronom, Koch, so in die Richtung, ich arbeite mit anderen Leuten zusammen, was Wein angeht so? Oder war das davor schon voll auf deinem Schirm?
Nein, absolut. Also zum einen muss man sagen, also ich bin Koch und kein Sommelier. Also und ich weiß viel über Wein, aber ich habe keine Ahnung.
Das ist geil, ja. Das soll ich mal tätowieren lassen.
Also, und es gibt wie in vielen Bereichen, also wenn ich keine Ahnung davon habe, dann sollte ich es einfach lassen. Und ich habe aber schon immer relativ, für mich war klar, dass ich ein gewisses Konzept fahre. Und wir hatten damals im historischen Eck auch natürlich Jungunternehmer, keine Kohle, was machen wir? Also, und es muss irgendwie irgendwas einkaufen, damit man es einkauft. Also habe ich gesagt, okay, wir machen nur deutschen Wein am Anfang. Tatsächlich nur deutsch und jetzt auch keine Jahrgangstiefe, sondern einfach halt guten deutschen Wein mit guten, jungen deutschen Winzern. Und da habe ich mich natürlich beraten lassen, weil ich jetzt auch nicht so viel, ich hatte keine Ahnung. Aber das hat gut funktioniert. Dann haben wir irgendwann Österreich noch mit dazu genommen, damit wir so ein bisschen beim Rotwein so ein bisschen Tiefe noch reinkriegen. Auch haben da dann, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, Heinrich und wie sie alle heißen, mit dazu genommen, dass wir auch beim Rotwein ein bisschen mehr einfach Schub haben. Und aber wie gesagt, das war alles so ein bisschen, ja, sagen wir, hemdsärmlich. Und dann war es schon klar, man braucht einfach jemanden, der das Ganze auch verkauft und auch sich auskennt und das in dem klaren konzeptionellen Rahmen, den ich vorgegeben habe, auch macht. Und dann kamen dann gute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die es auch dann am Anfang mitgemacht haben. Und so hat sich das jetzt auch entwickelt. Und dann haben wir im Sturstadt auch wieder das Gleiche weitergefahren und gesagt, okay, wir machen eigentlich wirklich Fokus 90-95% Deutsch. Da haben wir es dann nochmal ein bisschen, haben wir die Österreicher ein bisschen wieder rausgekickt und haben gesagt, okay, wir machen eigentlich fast nur Deutsch und sind aber dann da schon mehr in die Tiefe gegangen. Aber auch da wieder mit Sommelier und aber in meinem Rahmen. Und irgendwann haben wir es dann schon ein bisschen aufgebrochen. Und jetzt würde ich sagen, sind wir immer noch bei 80-85% Deutsch. Ach, ja, 80 wahrscheinlich. Aber schon immer sehr konsequent. Also einfach wichtig ist, finde ich, ein Konzept. Also ich habe es schon mal gesagt, irgendwo ein Opus One einkaufen und den auf der Karte haben, schön. Aber das ist kein Konzept.
Ja, verstehe ich.
Also das ist einfach irgendwelche teure Namen zu haben, damit ich sie habe, ist kein Konzept.
Und wie ist zumindest das für dich?
Kann ein Konzept sein.
Etikettentrinker-Konzept.
Ja, ja, kann ein Konzept sein, aber ist jetzt für mich kein Konzept, das jetzt zu meiner Art von Restaurant passt.
Wie siehst denn du das, Anna?
Wie ist das für dich, wenn du so dann eingeschränkt bist im Einkauf und nicht sagen kannst, boah, ich würde gern den und den Wein haben, aber geht nicht, weil der passt nicht ins Konzept? Hilft das oder ist es eher manchmal so ein bisschen Heartbreaker?
Also natürlich habe ich auch jetzt internationale Weine auf der Karte stehen. Ich habe jetzt nicht nur deutsche Weine, wir haben halt eher so einen Fokus auf Deutschland. An sich lässt mir der Chef komplett freie Hand. Ich kann eigentlich tun und lassen, was ich möchte, was sehr, sehr gut ist. Aber ich möchte natürlich auch, dass so ein bisschen roter Faden durchgeht und das halt auch irgendwie so ein bisschen mein Stil auch natürlich, also meine Handschrift, drunter steht. Aber natürlich habe ich auch so ein bisschen international, aber an sich ist bei uns auch überhaupt nicht die Nachfrage da. Also die Leute sind eigentlich total glücklich mit der Karte, mit den deutschen, französischen, österreichischen Weinen, da kommen sie komplett aus. Und wenn jetzt da jemand was nicht findet, der findet dann natürlich auch was bei den internationalen, wo ich jetzt aber nicht natürlich die extrem große Bandbreite habe.
Machst du das Weinkonzept für alle Restaurants?
Ja. Genau.
Also quasi Weindirektorin.
Sozusagen, ja.
Wir nennen es Meisterin der Weine.
Oh,
Meisterin
das der Weine. Ist
nice. Ich stehe jetzt so im Organigramm.
Seit wann machst du das?
Also vor Anfang, ich habe 2018 wieder im Sturstadt angefangen. Da gab es dann nur das Sturstadt. Dann haben wir, glaube ich, ein Jahr später das Asker mit eröffnet.
2019.
Da kam halt dann das Thema Sake auf mich zu. Komplettes Neuland. Und jetzt eben seit letztes Jahr das Tipsy, unser Weinkonzept-Store und sozusagen halt für alle Stores jetzt zuständig fürs Thema
großartig
Wein.
Bei der
ja, was ist Wein? Was darf ich mir darunter genau vorstellen, Weinkonzept-Store? Ich kann Wein trinken und kaufen. Und
du kannst dort trinken und kaufen, genau.
Das ist schon mal gut. Okay, da, ihr habt mich da schon.
ja, es ist ein super verrückter Laden. Er ist kunterbunt. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal den Plan gesehen habe, dachte mir, okay, was hat er sich da wieder ausgedacht, weil er halt doch schon immer sehr verrückte Ideen hat. Aber das fertige Produkt ist einfach mega, jeder feiert's und jeder geht rein und weiß überhaupt nicht, wo er hinschauen soll. Und es ist halt eine offene Küche, die ist knallgelb.
Also Essen gibt es auch noch.
Genau, es gibt Kleinigkeiten und sozusagen soll sich jeder Gast fühlen, er ist bei Freunden zu Hause in der Küche. Es gibt keine direkte Weinkarte, es stehen die offenen Weine an der Seite. Die Chambriers stehen offen. Sozusagen kann auch jeder hingehen und sich seine Flasche holen.
Was ist ein Chambrier?
Ein Weinklimaschrank.
Ah, okay.
Der Laden schaut ein bisschen aus wie ein Teller bei der Tanja Granditsch, dachte ich. Die kocht ja auch so nach Farben. Ja,
aber sie macht nur eine Farbe.
Ja, steht ja. Wenn ich das Lokal gesehen habe, denke ich mir so, Alter, was ist denn da los? Ein bisschen zu viel LSD oder keine Ahnung.
Man muss sagen, aber die Fotos werden denen nicht, oft nicht ganz, ganz gerecht, weil durch dieses Color Blocking ist natürlich, sehen die Farben sehr extrem aus. Wenn du drin sitzt, ist es deutlich weicher.
Okay.
Also vom Licht und vom Ambiente.
Beeinflusst haben das beim Weintrinken? Ernste Frage jetzt.
Na.
Wenn das irgendwie so komisch
ist. Es macht mehr Lust, Wein zu trinken, würde ich jetzt mal sagen.
Das bringt die Sinne an, die verschiedenen Farben, oder? Oha, das sieht echt
wild aus. Wie ist das bei dir? Hast du dich da mega umstellen müssen?
Das sieht also richtig wild aus, Leute.
Von einer mehr oder weniger klassischen Sommelier zur Weindirektorin, weil das muss ja dann doch irgendwie so abschätzen, was brauchen die, was verkauft man da? Arbeitest du dann auch on floor in allen Läden, oder?
Ja, natürlich ist es am Anfang ein bisschen, ja, schwierig würde ich es jetzt nicht nennen. Es war halt eher auch ungewohnt und ich glaube, jeder muss sich da dann erstmal so in seiner Position wieder reinfinden und irgendwie auch eine Struktur. Aber an sich ist es ja doch so, dass auch im Tipsy wiederum Weine zu finden sind, die zum Beispiel auch im Sturstadt auf der Karte stehen. Sozusagen hat dann der Gast auch die Möglichkeit mal, der zum Beispiel im Sturstadt letzte Woche zum Essen war, hat dort einen Wein in der Weinbegleitung entdeckt, kann er dort dann auch offen trinken. Und es ist zwar schon relativ ähnlich, das Konzept, aber doch auch wieder anders. Also im Tipsy schauen wir halt doch eher ein bisschen auf eher unbekannte, ein bisschen jüngere Winzer, ein bisschen weg von den großen Namen. Natürlich sind die auch mit dabei, aber wir möchten so halt auch wiederum neue Leute herholen, vielleicht auch eher ein bisschen jüngere, die halt einfach das Thema Wein auch wieder neu entdecken oder anders kennenlernen, weil Regensburg ist halt doch eher noch ein bisschen verkorkst in dem Thema Wein und es ist halt doch noch ein bisschen schwierig, es braucht seine Zeit. Also ich merke das auch, wie ich 2018 wieder zurückgekommen bin, das war alles noch irgendwie, keiner hatte irgendwie, wollte nichts Außergewöhnliches trinken, jeder wollte seinen klassischen Wein haben. Und jetzt merkst du halt einfach, dass die Gäste viel, viel offener geworden sind. Und das ist halt wiederum auch cool im Tipsy, dass wir halt einfach auch mal sagen, okay, heute gibt es auch mal einen Wein, der ist jetzt vielleicht als Flasche so zum Trinken nicht besonders, also würde man vielleicht jetzt nicht trinken. Aber die Leute haben die Möglichkeit, einfach auch mal was anderes kennenzulernen.
Aber es ist vielleicht ja auch, also ich stelle mir das voll nice vor, wenn man auch so eine Location hat, wo man ein bisschen experimentieren kann und sagen kann, boah, hier geht man vielleicht ein bisschen an die Grenze von dem, was man jetzt im Restaurant sich vielleicht nicht trauen würde, weil da hat man einen Stern und so, hier kann man vielleicht sagen, ey, das ist vielleicht ein bisschen crazier.
Ein bisschen lockerer einfach. Ja, genau. Ja.
Und man muss ja sagen, also Regensburg ist auch, also ist ja nicht Berlin. Also in Berlin hast du ja ganz andere Bandbreite an Kunden und auch deutlich, ich sag mal, aufgrund der Masse auch deutlich mehr Weingrundwissen schon oder Leute, die einfach auch was ausprobieren wollen. Wir fangen da schon im Prinzip nicht bei Null an, aber wir fangen schon also jetzt weit, weit unten an. Also wir müssen die Leute auch ranführen an jetzt auch ans Experiment. Also nicht bloß jetzt an Weißburgunder und Grauburgunder, sondern eben, dass man sagt, okay, wir eben auch an die jungen Winzer oder auch mal an Natur, also generell Naturweine oder und das ist tatsächlich die Arbeit dahinter. Also das ist wirklich viel Groundwork und darum ist Regensburg da schon auch wiederum ein guter Markt, weil man auch wieder viel testen kann, weil man auch sich die Leute auch ranziehen kann, die Gäste ranziehen kann und auch sich seine Zielgruppe wieder neu erschließen kann.
Ja, aber du hast natürlich auch den Vorteil, wenn du 4 Läden in einer Stadt mit 150.000 Einwohnern hast, dass du die dann schon alle so erziehst, wie du sie brauchst.
Ja, also
weil natürlich. Mit 4 Läden in so einer Stadt bist du schon so wie der Großegger in Graz oder so, der Lokalmatador. Also ich weiß nicht, wie groß die Läden so sind, aber das ist natürlich schon geil. Und wenn du dann überall so einen ähnlichen Stil von Wein hast, kannst du natürlich die Schicht, die zu dir geht, denen erklären, was ist gut. Und die tragen ja dann deinen Rat wieder nach draußen. Das ist schon dann der Vorteil halt, nicht? Natürlich musst du irgendwo anfangen, schon klar, aber du hast die Möglichkeit, den Leuten auch deinen Geschmack beizubringen.
Absolut. Und ich glaube auch, da haben wir ich sag mal, im historischen Eck eben schon diese Basisarbeit macht, auch mit deutschem Wein. Da war ja das 2009, war das ja total uncool. Es war damals schon noch deutlich uncooler, deutschen Wein zu trinken. Da, vor allem in Regensburg, nördlichste Stadt Italiens, gefühlt. So, ja, warum hast du keinen Luganer hier auf der Karte? Warum gibt es keinen?
Weil es scheiße so, ist.
Ja,
weil es scheiße ist.
Und, aber eben,
kannst du mich ruhig zitieren, weil es scheiße ist.
Aber das war ja schon ein Thema. Du fängst neu an irgendwo, keiner kennt dich und es gibt bloß Riesling.
Aber ich finde das voll nice, weil eigentlich ist es so, also erstmal ein Konzept aus dem Grund, dass man irgendwie noch am Anfang ist und nicht so viel Kohle hat zu machen, ist sowieso immer nice. Und heute wäre das, glaube ich, also ich dachte mir gerade so, boah, das ist ja eigentlich voll geil, so ein Laden, und es gibt nur deutsche Weine, wäre in Berlin auf jeden Fall, glaube ich, ist nicht so unbeliebt, könnte ich mir vorstellen, einfach so vom Image her.
Aber das war echt ein Problem. Da waren Leute, ich kann mir nur gut, eine gute Geschichte ist, es saßen so, ich sag mal, gut situierte Regensburger bei mir im Restaurant und haben meine damalige Restaurantleiterin gefragt, was machen wir jetzt, wenn wir hier einen Barolo trinken wollen, einen italienischen Wein? Dann hat meine Restaurantleiterin gesagt, müssen Sie ein anderes Lokal suchen. Also so, und dann waren die natürlich so, ja, wir werden hier rausgeschmissen im Prinzip. Nö, wirst du nicht, aber es gibt halt nur das, was es gibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Teil von Gastronomie. Also du machst nicht Konzepte für jeden. Und das ist auch wichtig, dass du dich nicht verbiegst. Also, sondern du machst dein Ding und du ziehst dein Konzept durch. Und natürlich musst du hier und da mal wieder Abzweigung nehmen und auch Kompromisse machen. Das gehört mit dazu. Du kannst auch nicht immer nur an der Zielgruppe vorbei arbeiten, aber am Ende des Tages überleben nur, glaube ich, oder sind die Restaurants erfolgreich, die ein klares Konzept haben.
Die treu bleiben auch so ein bisschen.
Genau, und das war auch ein Grund, warum wir dann irgendwann mal auch mit dem historischen Eck super erfolgreich waren. Es war nicht nur, weil wir gut gekocht haben, ja, haben wir, alles gut, aber kochen tun viele gut. Aber es war einfach ein cooles Konzept insgesamt, so wie wir es gemacht haben, war ein bisschen hemdsärmlich, ein bisschen, ja, so. Ja, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir tun es. Und eben mit dem deutschen Wein auch. Und da haben wir viel Basisarbeit gemacht in Regensburg. Und das ernten wir auch jetzt.
Schenkt ihr den Wein in allen Lokalen aus, den wir gerade im Glas haben?
Was haben wir denn hier im Glas?
Diesen Champagner gibt es momentan nur im Sturstadt und im Asker, genau.
Was haben wir da, Frau Anna?
Das ist ein sehr, sehr schönes Champagnerhaus, Montagne de Rose, und zwar Benoît Lahar. Es ist ein Grand Cru 2012. Ich muss ehrlich zugeben, ich trinke den heute auch das erste Mal. Ich habe den noch relativ neu.
Neu im Sortiment, mal probieren.
Es ist Pinot Noir und Chardonnay. Mhm. Ich habe vorher immer den Blanc de Noir getrunken und ich fand den mega gut. Ich feiere den extrem und dachte ich, ja, den nehme ich mit. Und ich hoffe, er gefällt euch auch.
Nicht so scheiße.
Mir gefällt er.
Sehr gut. Braucht viel Luft.
Ja, der braucht Luft, das stimmt, ja.
Aber ist sehr, sehr gut. Also ein Stil, den ich auch sehr mag, weil es sehr...
Bis ins Weinige auch geht.
Ja, genau. Ich sag das eh immer.
Bisschen gereift schon, oder?
Brauchen wir ein neues Vokabular hier.
Schon ein bisschen reifer, wie das...
Reifer, findest du?
Ein bisschen, ne?
Ich finde es eigentlich sehr frisch. Also
das, was du mitgehst, ist weinige Weine, glaube ich.
Sehr ruhig, ja. Jetzt unaufgeregt, vielleicht ist das, aber sonst finde ich ihn eigentlich sehr...
Weil er hat doch schon ein bisschen dieses leicht Brioche-lastige auch hat, das meinst du vielleicht mit diesem Reifeton? Das ist
mit Reife, ja. Glaube ich.
Ja. Leicht flüchtige, ist aber sehr super Champagner, schmeckt mir sehr gut.
Sehr gut.
I like it.
Ja. Weckt jetzt auch wieder richtig gut auf zur zweiten Hälfte des Tages sozusagen. Sehr gut. Ja.
Und wie kam es denn zu dem asiatischen Restaurant? Hast du eine Verbindung?
Wie kommst du generell zu allem deiner Restaurants? Du machst ja nichts, du bist aus Bayern und machst nichts Bayerisches, oder?
Ja.
Das heißt, haben wir ja versucht schon am Anfang, oder? Hast du da bayerisch gekocht? Da ist in dem Dorf da, war das bayerisch?
Ja, nein, jetzt halt nein, auch nicht. Also tatsächlich, mal klar, dass die Liebe zur asiatischen Küche generell, das ist ja was ich eigentlich seit 2009 schon mache. Also eigentlich immer diesen asiatischen Touch, auch damals schon, wo jetzt sagen wir, wirklich wenig Leute mit in Deutschland asiatisch gekocht haben. Also muss man tatsächlich so sagen, das war, da gab es Christian Bau und noch ein paar andere, die Tim Raue, die damals schon da waren, aber so jetzt in der Provinz, so mit Yuzu, also und Regensburg ist einfach Provinz und war damals noch viel mehr Provinz. Und dann war es schon ein bisschen komisch, aber es kam natürlich so ein bisschen aus Stockholm, aus New York, so diese Liebe zu diesen Aromen auch. Und das hat sich natürlich auch da, habe ich ein bisschen gebraucht, um das auch zu entwickeln und auch ein bisschen, wie sagen, auch so filigraner zu machen. Das entwickelt sich auch mit den Mitarbeitern. Also man selber ist ja, ich sag mal, im historischen Eck und auch die ersten Jahre im Sturstadt habe ich immer noch selber mitgekocht und da war man natürlich auch oft einmal erratisch unterwegs. Dann hat man mal wieder was Neues probiert und dann hat man mal wieder was umgestellt auch und man entwickelt da ja, also man braucht auch die Zeit, finde ich, um seinen Stil dann auch zu entwickeln und die Basis war also schon immer asiatisch, auch sehr japanlastig und jetzt, und das hat dann im Prinzip gegipfelt eigentlich dann im Asuka, also in unserem Sushi-Restaurant, wobei ich ja damit überhaupt gar nichts mehr zu tun habe, außer dem Konzept, weil wir haben da einen japanischen Sushi-Meister, der Herr Sugimoto, der das macht und ich habe im Prinzip den Rahmen vorgegeben, habe gesagt, okay, 12 Plätze, ein Menü und wirklich auch zu ihm, ich habe extra einen Edomae-Sushi-Meister gesucht, also Edomae ist im Prinzip diese ursprünglichste Form von Sushi, also ohne ich sage jetzt mal
keine California Rolls.
Keine California Rolls. Also Edomae heißt dann im Prinzip, dass jeder Fisch mit seinem eigenen Dashi bestrichen wird nochmal.
Ich liebe Dashi.
Und das heißt also, Sugimoto macht da schon sehr viel. Also er kocht dann extra, wenn jetzt Lachs anbietet als Nigiri, gibt es dann gibt's halt da auch ein Lachs-Dashi, also den er dann kocht eben aus den Karkassen, aus der Haut und so weiter. Krass. Und dann wird es jeder Fisch nochmal bestrichen auch. Also, und das wollte ich. Also ich wollte kein, ich sage jetzt mal, wir machen den x-tausendsten Japaner auf, sondern im Prinzip habe ich gesagt, okay, ganz klare Linie, auch hier wieder, es gibt nur Fisch und Reis.
Wie ist es dann, wenn du so einen Japaner holst, der eigentlich gewohnt ist, dass er immer die A-Qualität an Fisch kriegt, die du in Deutschland ja bekanntlich nicht bekommst?
Da würde ich dir jetzt fast ein bisschen widersprechen. Also ja, super, ich glaube, an manchen Punkten ist mit Sicherheit nicht so gut, wie es jetzt zum Beispiel in Stockholm direkt am Meer ist. Ist ja logisch. Wir sind einfach, Regensburg ist nicht am Meer. Also darum ist es generell, ist wahrscheinlich die Fischqualität in Hamburg.
Italien, Adria fast. Ja,
also ist sie, oder in Genua, natürlich besser. Ja, das kann man jetzt nicht behaupten. Sobald der Fisch sich bewegen muss von A nach B mehrere Stunden, ist es einfach, verlierst du. Aber ich glaube, dass du mittlerweile in Deutschland jetzt schon eine Qualität kriegst, die absolut okay ist. Und natürlich war das auch mit ihm ein Abstimmungsprozess. Er hat dann schon gesagt, okay, das ist mir zu schlecht oder da will ich was Besseres haben. Und da muss man halt immer wieder ein bisschen, mussten sie natürlich auch die Lieferanten wieder ein bisschen mehr anstrengen und schauen, dass sie jetzt da eine konstante Qualität herkriegen und auch, also konstante Verfügbarkeit, konstante Qualität. Und das war ein Annäherungsprozess. Aber es funktioniert. Also jetzt seit über 3 Jahren sehr gut.
12 Plätze hast du gesagt. Mhm. Und wie ist es dann meistens so, eine Gruppe, die kommt? Oder sind es einfach, also kann man da auch zu zweit dann einfach gehen?
6x2, es gibt auch nur einen Vierertisch praktisch. Also es gibt nur einmal 4 Plätze an der Bar. Und also das schränkt das natürlich alles sehr ein. Und aber wichtig war mir hier einfach dieses Konzept auch. Und das Konzept ist ja auch, auch bei den Getränken geht es da weiter. Also es gibt jetzt hier kein, also natürlich kann jetzt jemand, wenn er Cola haben will, er Cola haben. Aber im Prinzip, wir wollen hier Sake verkaufen, wir wollen Wasser und Grüntee verkaufen. Also dann war es einfach so, okay, Grüntee, was bieten wir für Grüntee an? Also da geht es ja dann auch schon wieder los, da muss man auch viel testen, was ist wirklich gut, was schmeckt gut, was und mein großer Fokus ist halt hier im Asuka, dass man einfach, und das ist tatsächlich auch das Ziel, die beste Sake-Karte in Deutschland haben, weil wir auch faktisch die einzige Sushi-Bar mit Sternen sind in Deutschland. Also darum ergibt sich eigentlich daraus automatisch die Forderung.
Ist das so?
Ja.
Ich wusste es gar nicht.
Ja, sagst du das?
Wirklich?
Ja. Toll. Geil. Also es gibt natürlich noch andere Japaner, die mittlerweile den Stern haben, der Nagaya und auch in Frankfurt, aber wirklich klassisch nur Sushi Gibt es nur in der Xbox.
Und Sake, ne? Ist ja bestimmt einige Folgen für sich selber wert, aber.
Nicht einmal 5 Minuten.
Okay. Okay. Kannst du mir mal einen kurzen Sake-Crashkurs geben? Was?
Die Annie als Sake-Samurai kann das sicher.
Ja, bestimmt. Davon gehe ich aus.
Du hast irgendwo, oder?
Genau, ich habe letztes Jahr so eine Weiterbildung gemacht bei der IHK. Ja, Sake wird bei uns eigentlich in Deutschland eigentlich immer als Reiswein bezeichnet, hat aber mit Wein an sich überhaupt nichts am Hut, weil es von der Herstellungsart eigentlich schon in die Bierrichtung geht. Und Sake wird eigentlich in ganz Japan gebraut. Der Reis wird von Nord bis Süd überall angepflanzt. Es gibt wirklich kleine Brauereien, es gibt große Brauereien und die relativ großen Brauereien kaufen eigentlich auch ihren Reis ein. Man nimmt dafür nur Sake-spezifischen Reis her, also keinen Speisereis, weil der Sake-Reis hat nochmal wesentlich mehr Stärke als jetzt der Speisereis. Und ich erkläre es auch immer den Gästen, dass man so ein bisschen die Reispflanze auch mit einer Weinrebe vergleichen kann. Also es wird sozusagen im Frühjahr gesät und im Herbst findet dann die Ernte statt.
Ich dachte doch gerade an Traubenzukauf, als du gesagt hast, sie kaufen
genau. Also so die Geschichte ist schon ein bisschen vergleichbar mit dem Wein. Und du machst das übrigens gerade falsch.
Ja, ihr seht es gerade nicht, weil Anna hat extra Sake-Gläser mitgebracht, die auch sehr stylisch
aussehen. Ich bin ein Sake-Samurai.
Man darf sich aber nie selbst einschenken.
Bitte?
In Japan darf man sich nie selbst einschenken.
Ich habe mir also selbst nicht eingeschenkt. Ja, gut.
und...
Curly schenkst du mir ein, bitte.
Ja, das ist ganz klassisch in Japan.
Ist das ganz curly?
Ja,
okay.
Man darf sich nie selbst einschenken.
Bisschen mehr, bitte, danke.
Und in sehr warmen Regionen kommen natürlich auch 2 Ernten im Jahr zustande. Und die wichtigste Aufgabe eigentlich bei der Sake-Herstellung ist, das Reiskorn zu polieren. Und umso mehr man wegpoliert, umso feiner ist im Endeffekt der Sake. Das wird alles maschinell gemacht. Und es gibt 6 verschiedene Premiumstufen.
6 verschiedene?
Genau.
Alter.
Und ich habe jetzt von der Brauerei, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus, Puhi. Das ist ein ganz, ganz kleiner Brauer. Hat ein bisschen so ein Favorite auf Frankreich. Hat inzwischen auch im Burgund ein paar Rebzahlen. Und
aber
er hat
Trauben dann im Burgund.
Genau, also in Frankreich macht er seinen Wein und in Japan sozusagen sein Sake. Und der hat jetzt hier auch seinen eigenen Reis und der nimmt auch nur den Reis von einem Jahrgang her. Deswegen steht auf jeder seiner Flasche auch immer der Jahrgang drauf.
Krass, was eigentlich sehr unüblich ist. Ne?
Mhm. Also überwiegend hast du da wirklich Cuvées aus verschiedenen Jahren. Und das ist ein Chunmai Daishinshu. Also das ist die höchste Premiumstufe.
Tatsächlich?
Und die Reissorte ist Yamada Nishiki. Das ist sozusagen die Reiskönigin und also besser geht es an sich nicht mehr.
Und der Reis wird dann auch nur zum Sake-Brauen verwendet, diese Sorte? Oder
ja.
Also gibt es auch tatsächlich nur Sorten für Sake, die nicht gegessen werden?
Also du kannst sozusagen auch mit den Abfällen produzieren, sondern auch noch Schnaps her. Jetzt bei uns vergleichbar mit dem Krapper, mit dem Wein. Aber wirklich nur Sake-Reis.
Ja, ich fand das voll interessant, weil hier Französisch eben auf dem
Etikett oben steht. Also er ist extrem Fanat auf Frankreich, deswegen hat er auch eben den französischen Namen.
Nice.
Und so viele Importeure gibt es ja nicht. Ich glaube, es gibt Ueno und Köhler Rupprecht oder so.
Genau, den habe ich zum Beispiel jetzt vom Ray von Köhler Rupprecht. Es gibt dann hier in Berlin noch Sachs 36.
Mhm, stimmt.
Ja, mit Ueno Gourmet machen wir sehr, sehr viel. Aber an sich ist noch relativ verhalten. Wie gesagt, für mich ist es auch noch Neuland. Ich muss mich auch wirklich reinfuchsen in den Thema. Und ich finde es super interessant zu der Küche, was wir vorne im Aska anbieten, weil es wirklich super gut dazu passt. Es harmoniert extrem gut und es macht auch Spaß, die Sachen da ein bisschen noch zu entdecken. Aber natürlich wird das Thema Wein immer bei mir im Vordergrund noch stehen. Also es ist noch nicht vorgefallen, dass ich jetzt zu Hause sage, so, heute machen wir mal einen Sake auf. Aber wenn man halt dann wirklich das Essen auch dazu hat, ist es halt wirklich extrem gut. Aber trotzdem dachte ich, ich bringe meinen Sake mit.
Ja, voll nice.
Weil ich du hast auch extra Sake-Gläser mitgebracht.
Ich habe auch extra Sake-Gläser mitgebracht. Die habe ich extra vom Asker sozusagen geschnappt. Und Willi und ich haben nämlich auch schon mal eine Sake-Verkostung hinter uns gehabt.
Ja, Sommeliers haben wir. Auch interessant.
Ja. Umami!
Das war eine interessante Geschichte eigentlich. Ne?
Genau. Und deswegen habe ich gedacht... Ja.
Ich tue mir mit dem Getränk schwer. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt eine Sushi-Bar hat und man das so will, so traditionell weitergeben, klar. Ich persönlich, so, weißt du, ich mag halt Säure. Und die fällt halt hier, nicht?
Ich finde es eigentlich ganz ruf, muss ich sagen.
Ja, weil es hier Saison für Alkohol hat.
Ja, ich weiß, wie du das willst du, Digga.
Geil, ja, dass du das smooth findest.
Und das Etikett ist auch voll geil, also was
geht. Aber witzig, aber das nehmen die Leute auch, also macht es da immer Menü inklusive Sake-Begleitung dann gleich.
Mhm. Und das ist natürlich auch wieder viel Groundwork, aber man merkt schon, dass sich die Leute oder die Gäste da schon sehr drauf einlassen. Aber man muss natürlich auch Kompetenz ausstrahlen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal einen Sake auf und machen eine Sake-Reise dazu. Darum ist es schon wichtig, dass man eben auch an der Kompetenz arbeitet, dass wir auch die Mitarbeiter schulen, dass wir schauen, dass da auch alle, die da vorne mitlaufen und mitarbeiten, einfach Ahnung haben von dem, was sie da verkaufen sollen und wollen. Und eben, das ist halt eines, wo ich sage, das muss ein rundes Ding sein und es muss konzeptionell sauber durchdacht sein und da gehört das einfach mit dazu.
Ja, wo ist deine Professionalität? Wo kommt der her? Aus New York oder sonst? Oder ist der immer schon da gewesen? Weil du, nicht falsch verstehen, aber du machst so einen sehr bodenständigen Eindruck, aber dann sagst du doch, du gibst dann ganz genau einen Rahmen vor und so muss das ausschauen und so das zu funktionieren. Das ist schon sehr... Also gut, ne? Gut, ja, gut.
Ja, also wie gesagt.
Aber
also,
das ist irgendwo, kommt ja irgendwo her.
Ja, gut, ich bin, wie gesagt, auch mit der Gastronomie aufgewachsen, irgendwo auch, das hat mich schon geprägt, mein Elternhaus, also würde ich schon sagen. Und einfach natürlich habe ich gesehen, wenn du jetzt in Großstädte unterwegs bist, du siehst schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich glaube einfach, und jetzt sind wir wieder bei dem konzeptionellen Ding, also es muss einfach halt von vorn bis hinten durchdacht sein. Und das fängt beim Eingang an, wenn ich reinkomme, und hört beim Rausgehen auf. Mhm. Und ich muss einfach, das muss ein gesamtheitliches Gefühl sein. Also ich muss einfach gutes Feeling haben. Und es klappt natürlich auch nicht immer. Es ist ja klar, das hängt auch von vielen anderen Umständen ab, von den Mitarbeitern, bla bla bla. Aber auch vom Essen natürlich und wie du selber gerade drauf bist. Aber im Großen und Ganzen, wenn du einen guten Rahmen vorgibst und das gut durchsteuerst, dann glaube ich, ist schon mal die Hälfte gewonnen.
Ja, ich glaube, ich würde mich auch eher jetzt in so einem super nice Sushi-Restaurant auf Sake einlassen, als jetzt in einer Freundschaft eine Flasche zu bestellen, weil du halt, glaube ich, auch diese Experience dann mehr hast, wenn du halt dieses Umfeld und so hast, als jetzt einfach, boah, ich bestelle mal random irgendwie einen Sake. So.
Und es kann dir dann auch keiner was dazu erzählen oder nur bedingt dazu erzählen, weil es nur eine Flasche ist, die der da hat oder zwei oder drei. Und du musst einfach auch, das ist, glaube ich, wichtig, diese Kompetenz auszustrahlen heißt ja nicht nur, dass du schlau daherredest, sondern einfach, dass du auch was da hast, dass das eben auch zu deinem Essenskonzept passt, dass das insgesamt eine in sich schlüssige Nummer ist. Und dann lassen sich die Leute auch darauf ein. Und da ist, glaube ich, da liegt schon, da ist der, da ist auch die Krux, weil sobald du natürlich hier irgendwo hängst und dann irgendwie Bullshit erzählst, dann fliegt dir das auch wieder um die Ohren. Weil dann sitzt mir einer da, der Ahnung hat davon und sagt, ja, aber ihr verkauft ja, dann ist auch wieder scheiße. Also du musst schon hier richtig, das ist wirklich extrem wichtig, dass diese Kompetenz auch daran zu haben und daran zu arbeiten, dass man da auch wirklich sich auch weiterentwickelt. Und ich sage jetzt mal, es gibt eben in Deutschland nur drei Importeure, ist auch ein Problem, weil du hast jetzt im Prinzip kein Spiel. Also was kriege ich noch her? Was ist ein sehr begrenzter Markt? Also, und das heißt also, du musst dich schon sehr gut damit auseinandersetzen und da auch überlegen, was passt dann jetzt auch wirklich zu meinem, was wir jetzt hier machen und nicht einfach nur random irgendwas zu kaufen und zu sagen, das bieten wir jetzt mal an und schauen.
Und wie groß ist so eine Sake-Karte? Wie kann ich mir das vorstellen? Frau Anna Ruprecht.
Also ich habe halt, die Sake-Karte würde ich jetzt nicht sagen, dass sie extrem groß ist. Ich habe sozusagen für jeder Premium-Stufe circa 4 Sake auf der Karte stehen. Und auch wirklich von Karaffe bis eine kleine Flasche, das sind dann 300 Milliliter. Man kann sich aber natürlich auch eine große Flasche bestellen. Und neben der Sake-Karte gibt es natürlich immer noch diese Sake-Reise, bieten eine kleine und große an, was extrem gut angenommen wird. Also wir haben eigentlich fast immer Sake-Reise. Auch hin und wieder sind auch echt Leute da, die gleich eine Flasche bestellen. Für viele ist es natürlich immer noch Neuland. Die bestellen sich ja halt doch dann eher die Sake-Reise, um sich da einfach mal ein bisschen reinzufuchsen.
Aber das gibt es, Leute, die sich reinsetzen und sich eine Flasche ja. Sake reinpacken?
Ja, gibt es.
Richie Hawtin. Wie ungläubig du schaust.
Ja, gibt es.
Ja, weil ich denke mir so, wer kennt sich so super aus mit Sake? Also ja, wahrscheinlich
gibt
es
total
viel. Es gibt extrem viele Nerds, die sich da wirklich auskennen. Und das war ja auch so ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich muss mich da irgendwie weiterbilden. Weil damals habe ich halt versucht, irgendwie mir das selbst beizubringen. Und dann stehst du beim Gast und erklärst ihm da irgendwas von Sake. Und dann sitzt aber jemand da, der mehr Ahnung hat. Also es gibt schon extrem viele, die sich da wirklich interessieren und auch sich auskennen.
Richie Hawtin ist ja auch so ein...
Ja, der hat doch einen eigenen Sake-Laden in Kreuzberg,
auch, oder? Ja, genau, ja, Sake-Samurai, das ist die höchste Auszeichnung, die du so als Sake-Kenner haben kannst. Ja.
Was hat der?
Sake-Samurai.
Okay, das ist Real Talk, oder?
Das ist keine Frage. Das stimmt tatsächlich. Okay,
gut. Aber was mich noch interessieren würde, wie würdest du so die Unterschiede einschätzen jetzt von der geringsten Stufe bis zur Premium-Stufe? Kann man das so vergleichen mit Ortsgutswein bis Premier Cru-mäßig oder ist das irgendwie ganz anders?
Nee, das kannst du schon, also kannst schon extrem vergleichen. Also es kommt halt drauf an, also Chunmai, das ist die niedrigste Stufe. Das sind immer sehr parfümierte Sake, wo halt die Hefe sehr im Vordergrund steht. Das sind sehr blumige, extrem fruchtige, da hat man immer diesen Honigmelonen-Touch dabei.
Oh,
und dann schon mal der Shincho, also die höchste Stufe, was wir jetzt im Glas haben, ist dann schon eher ein bisschen, ja, bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Körper, eher weniger Frucht, eher ein bisschen Verhalten. Aber man kann es schon ein bisschen vergleichen auch mit der Pyramide, was es in Deutschland gibt jetzt mit Guts- und Ortsweinen.
Dann werde ich auf jeden Fall mal die Honigmelonen-Stufe
ausprobieren. Ja.
Das ist ja gut, weil die geringste Stufe schon mir schmeckt. Das ist ja perfekt eigentlich. Ne? Besser kannst du ja nicht laufen.
Ja, okay, das ist unser erster Sake in der Folge.
Ja, ja, deswegen dachte ich, was muss ein Sake mit? Und weil wir ja natürlich auch so ein bisschen die Konzepte vorstellen, dann dachte ich, Mensch.
Aber ich finde das so nice, dass der so einen frankophilen Touch hat.
Bring mir mal einen Sake.
Öl du Désir. Das ist echt nice. Ries cultivé sur Nordherr. Ist geil. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Da werde ich mal den einen oder anderen wegtasten, glaube ich.
Und wenn du so Wein trinkst, Anton, wie ist das? Trinkst du viel Wein in deiner Freizeit?
Also ich bin Gelegenheitstrinker, würde ich sagen. Wenn ich die Gelegenheit habe, dann...
Bei jeder Gelegenheit.
Na, das nicht. Also ich bin schon sehr diszipliniert, was das betrifft. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, dann trinke ich schon gern guten Wein. Und aber wie gesagt, ich bin auch ein... Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, was ich gern trinke. Und was ich weniger gern trinke, und ich bin jetzt zum Beispiel auch keiner, der jetzt irgendwie Weinbegleitung trinken würde. Also ich trinke dann eher lieber Flaschen, aber ich trinke schon gern Wein.
Aber du bist jetzt nicht so, weil du sagst, du würdest jetzt keine Weinbegleitung trinken, also dieses Food-Wine-Pairing-Ding ist jetzt nicht so voll auf deinem Schirm, oder du kochst jetzt nicht extra einen Tisch, weil du denkst, boah ja, der passt vielleicht zum Riesling gut, das ist gar nicht so dein.
Curly, Wein. Das Wörterbuch.
Food und Wine Pairing. Food und Wein, eine Kombi wie Bud Spencer und Terence Hill, Gen Z und K-Pop, Willy und Curly. Killer-Kombo sozusagen. Wenn man es darauf anlegt, beide Komponenten perfekt zu vereinen, muss man die prägenden Bestandteile des Essens kennen und mit entsprechenden Weinen paaren. Zum Beispiel Süße im Essen, die ebenfalls eine gewisse Süße im Wein verlangt, oder Säure, die wenn im Essen auch im Wein ausreichend vorhanden sein sollte. Dazu noch ein paar Geheimtricks wie Bläschen und Frittiertes, nämlich mega. Schärfe und wenig Alkohol, hilfreich. Und man kommt schon recht weit. Man kann aber auch ganz anders an die Sache rangehen, nämlich wie Willi. Bestell den Wein, den du am liebsten magst und kombinieren mit dem Essen, das du am liebsten magst. Bäm! Und deswegen ist er der Sommelier.
Nö. Also Willi gar nicht.
Da versteht Willi und du sich auf jeden Fall gut.
Ich finde, also ich verstehe das, dass die Gäste dieses Gesamtpaket wollen. Weil sie einfach, also das ist so ein No-Brainer. Ich gehe irgendwo rein und habe dann einfach, ich muss mich nicht großartig damit auseinandersetzen, sondern ich gehe dann essen und ich kriege den passenden Wein dazu. Und viele kennen sich ja auch nicht gut aus und können das überhaupt nicht differenzieren. Die sagen, ja, das schmeckt mal gut und dann, damit ist es auch okay. Und ich finde es auch wichtig, dass es sowas gibt. Aber jetzt für mich jetzt als Koch, ist es für mich keine, also ich würde jetzt nicht ein Gericht kochen, um einem Wein zu gefallen oder einem Wein dazu, also dass der Wein passt, sondern im Prinzip der Wein muss sich dem Essen anpassen. Ja. Muss das Essen unterstützen. Und so, das ist jetzt ein bisschen egomäßig, aber ich glaube einfach, dass auch in den Nuancen nur die allerwenigsten tatsächlich sagen können, ist es jetzt wirklich der optimale Wein oder nicht dazu. Mhm. Also da geht es dann wirklich schon, musst du schon ein absoluter Top-Kenner sein und auch die Range im Kopf haben, was könnte jetzt da noch dazu passen. Aber dafür gibt es ja auch, und das ist ja auch das Gute, darum sage ich ja, ich habe keine Ahnung, darum hast du Mitarbeiter, die sich einfach besser auskennen als du in dem Thema und darum bin ich jetzt immer der Falsche, der sagt, ja, probier mal den Wein dazu, dann sage ich, naja, ich gehe schon davon aus, dass das jetzt passt. Also das ist ihr Job. Ganz einfach. Und da muss ich jetzt mich nicht da noch mit einmischen und sagen, ja, aber da könnte man jetzt vielleicht dann noch...
Wir da noch ein bisschen Soße und dann
ja, oder könnte man jetzt doch vielleicht einen anderen Jahrgang nehmen, weil der könnte besser passen. Also,
aber wie gut. Ist es bei dir, Anna? Ist das so ein Fable von dir, so Weinbegleitung zu machen? Oder ist es eher so, boah, ja, ich mache das und verstehe das auch, aber selber bin ich jetzt nicht so ein Fanatiker davon? Oder findest du es voll nice?
Ich mag es schon sehr. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der in den Restaurants die Weinbegleitung trinkt. Das kommt drauf an, wo ich bin und bei welchen Kollegen. Aber ich selber mache es eigentlich schon gern, weil es fördert mich natürlich auch wieder. Es ist eine neue Aufgabe und es macht unheimlich Spaß, neue Weine zu finden. Weil an sich nehme ich nie wirklich Weine, die wir schon da haben, sondern bestelle halt extra wirklich was fürs neue Menü. Und ja, oftmals bringt es mich auch wirklich die letzten Nerven und keine Ahnung, kann durchdrehen, weil kein Wein dazu passt. Aber an sich macht es ultra viel Spaß. Also, oftmals wünschte ich mir, dass dann irgendjemand, oft, wenn ich mit dem Chef verkoste, sage ich auch mal, Chef, wollen Sie mal probieren? Na, passt schon.
Und, aber ich stelle es mir auch so als Challenge vor, halt irgendwie so.
Ja, es ist schon eine Challenge. Also es macht unheimlich Spaß und es ist halt doch dann auch immer ein Druck da und auch von mir selbst. Ich bin halt extrem ehrgeizig und dann erwarte ich immer von mir selbst extrem viel, dass halt immer gleich der Wein dazu passen sollte oder müsste. Und aber es klappt an sich immer ganz gut und es macht mir persönlich extrem viel Spaß.
Warum hast du immer eigentlich Weine, die perfekt dazu passen? Oder denkst du manchmal, ja, okay.
Also oft einmal ist es dann auch wirklich so, dass ich mal nachts drüber schlafen muss. Wo ich dann weiß, okay, irgendwie haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Der Wein passt, aber es ist jetzt nicht der Burner. Und dann rede ich auch immer noch mit dem Küchenchef, mit Josef, ob ich das Gericht nochmal haben kann. Dass es mir nochmal kocht, dass ich es einfach nochmal mit einem anderen Wein probiere, mit einer Alternative. Aber ich bin schon so, dass es bei mir wirklich passen muss. Also ich gehe jetzt nicht nur mit 80% raus. Also es muss schon 100% sein.
Ah ja, okay.
Ja, also da bin ich schon sehr hartnäckig. Doch.
Kennt man dich auch.
Wirklich.
Jetzt, wie ist das so bei dir? Du kochst ja quasi Schwedisch und Japanisch.
Na. Also Schwedisch schon gar nicht, weil also Schwedisch kochen kann man nur in Schweden. Ja, es ist so. Also ich habe ja da gearbeitet, ich weiß relativ genau. Also jeder, der meint, der kocht jetzt irgendwie großartig skandinavisch, es fehlt halt einfach... da fehlt es zum einen am Produkt, zum anderen auch am generellen Verständnis von Skandinaviern. Also weil einfach Skandinavier komplett anderen Approach an ihre Küche haben. Also so, ich bin mit einer Schwedin verheiratet. Ich habe wirklich viel mit Schweden zu tun und ich weiß einfach, dass man das nicht so einfach reproduzieren kann und sagen kann, okay, man kann jetzt regional kochen, ja, aber das ist dann, hat nichts mit New Scandi, New Nordic oder sonst irgendwas zu tun, sondern Nordic kochen nur Skandinavier. Und die können es auch. Also, und darum kann ich auch nicht eins zu eins irgendwas kopieren, was jetzt gerade im Jürgen passiert oder was in Noma passiert. Das ist einfach ein Schmarrn, weil es nicht, zum einen nicht authentisch ist, zum anderen einfach auch, weil die Qualität keiner hinkriegt. Also weil du das Grundprodukt nicht gut ist. Wenn du ein Kabeljau machst, du wirst nie so ein Kabeljau haben, wie die jetzt oben in Dänemark haben oder in Stockholm. Weil da kommt der Kabeljau, wird am Tag vorher rausgezogen, liegt beim Fischhändler und dann kommt er zu dir. Und dann sind das halt nicht Loins mit 4 Kilo so, sondern es sind halt Loins mit 10 Kilo. Also ich habe da teilweise, ich habe 12 Kilo Heilbutt-Loin bekommen. Also so richtig fette Dinger. Also, und das ist halt einfach, da wo du da richtig Spaß hast. Also das wirst du bei uns nicht kriegen. Und darum, also ich koche nicht Schwedisch, also habe ich auch nie gemacht. Also man kocht manchmal ein bisschen ein schwedisches Gericht oder so, oder wo man sagt, okay, das ist jetzt im Moment, machen wir zum Beispiel einen Aufstrich zum Brot dazu, wo ich sage, das ist einfach total geil. Tatsächlich schmeckt einfach gut, so Skagen, also das ist so im Prinzip Eismeergarnelen mit Meerrettich-Mayonnaise, Dill, roten Zwiebeln, also und dann ein bisschen frische Meerrettich drauf und Kaviar.
Lecker.
Und das zu einer Salzbutter und einem warmen Brot ist schon richtig, richtig gut.
Goldbüller, läuft da einmal.
Schöttbüller.
Ikea natürlich. Wie heißt das?
Schöttbüller. Schöttbüller läuft da einmal, aber nicht bei uns, aber das ist auf der Horm ganz gut. Also ich koche nicht Schwedisch, sondern wir kochen tatsächlich schon immer sehr, sehr asiatisch inspiriert, aber ich würde sagen, immer mit einem gewissen regionalen Bezug auch. Also wir haben jetzt, ich habe das noch nie so besonders hochgehangen, aber wir haben immer schon Waller oder sonst irgendwas mit hergenommen, weil es bei uns da ist und auch schon immer einfach mit Produkten aus der Region, aber nichtsdestotrotz, die große weite Welt ist unsere Heimat. Also, und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Also mache ich schon immer so.
Also es ist eher so inspiriert. Und ein bisschen, so wie du denkst, genau. Aber nicht jetzt, dass du sagst, okay, dann machst du jetzt das so und das.
Und das kann sich auch ändern. Also ich bin jetzt auch kein Dogmatiker, der sagt, ja, es muss aber jetzt immer so sein, sondern es muss halt einfach Spaß machen. Und am Ende des Tages, sobald es zu verkopft wird, und das ist so mein, das hindert uns vielleicht auch manchmal an einer gewissen Entwicklung, ja, aber sobald es zu verkopft wird und man sich dann ist es irgendwie nicht mehr cool. Die Leute wollen ja Spaß haben beim Essen. Also so, das muss irgendwie Spaß machen. Und das Essen muss Spaß machen. Ob das dann jetzt immer dann 100% in die Menüfolge reinpasst, oh, da kann man jetzt drüber streiten. Da gibt es mal ein Gericht, das vielleicht nicht so gut in die Menüfolge reinpasst. Also wenn man es jetzt mal ganz differenziert betrachtet. Aber es schmeckt geil. Also dann scheiße ich auf die Menüfolge und mach das Gericht rein, das gut schmeckt. Und sage, okay, nö, machen wir so. Und das ist halt so mein, also ich bin da auch wirklich extrem pragmatisch und am Ende des Tages finde ich, es muss den Leuten Spaß machen. Die müssen eine Gaudi haben, wenn sie bei dir essen gehen.
Und war das immer schon so bei dir? Wann hast du das aufgemacht und wann ist dann der Stern gekommen und der Aufsteiger des Jahres? Hat das dauert oder
was? Es war immer direkt. Oder? Das war, also wir haben, ich habe 2009 aufgemacht, 2010 einen Stern bekommen. 2014 aufmacht, 2014 einen Stern, 2014 Aufsteiger des Jahres. Ja, ist natürlich schon immer sehr erfolgreich gewesen, klar. Aber mit dem Erfolg kommt da immer irgendwie so dieses, der Druck auch, also was heißt, das ist ja blöd, eigentlich, aber es macht die Dinge komplizierter. Also wenn du ein bisschen lockerer aus der Hüfte kochen kannst, ist es einfacher.
Man hat auch wahrscheinlich eher Respekt vor, was zu verändern, wenn man jetzt gerade einen Stern dann bekommt und will man ja auch nicht direkt das alles wieder anders machen, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass man verlieren würde, wenn man jetzt was anders macht. Die Frage ist immer nur, Ja, was ist deine persönliche Haltung dazu? Also zu der Sternegastronomie oder zu der, und was willst du jetzt verändern oder wie sehr gehst du jetzt zum Beispiel auf die Kritiker zu oder wie sehr gehst du, ja, oder bleibst du einfach bei dem, wie du es machst? Also es ist ja alles gut. Also wenn jetzt jemand sagt, ich koche jetzt nur noch für die Galerie und für die Kritiker, ist gut. Also es muss auch diese Topstars geben, die einfach super Essen kochen, ohne dass sie dafür Kohle verdienen. Das muss es geben in jeder Branche.
Ist das häufig so, dass alle, die super kochen, wenig Kohle verdienen?
Also sobald du jetzt in einem gewissen, also da bin ich mir relativ sicher, ab einem gewissen Sternesegment unterwegs bist, wirst du damit kein Geld mehr verdienen.
Echt?
Also da bin ich mir also sogar 100% sicher.
Also du,
und dafür mache ich es zu lang, um das nicht ausreichen zu können.
Echt? Also so ein Drei-Sterne-Lokal verdient kein Geld einfach. Nicht wirklich, da bleibt nicht viel hängen.
Nicht vieles ist noch gut, glaube ich.
Also eigentlich zahlt man drauf mehr.
Aber krass, auf Deutschland, ja, bezogen. Auf Deutschland bezogen. Natürlich, in Amerika ist ein ganz anderer Ansatz, weil in Amerika ist klar, auch die Idee ja ganz andere. Und das muss man ja mal ganz klar sagen. Die Amerikaner bauen Restaurants und belegen die 2,5 Mal. Ja. Das heißt, du machst teilweise deinen Hummus. Also wir haben im Persil 200 Gäste gemacht am Abend.
Krass, 180, in einem Sterne-Restaurant. Drei Sterne hat das.
Der macht der Aldo auch, hat drei Sittings.
Genau, drei Sittings im Le Bernardin, keine Ahnung, eben. Die machen mittags 200, abends 200. Also,
das ist schon wild, ja.
Das ist ein ganz anderer Ansatz. Die Leute gehen ja auch deutlich bewusst in ein Drei-Sterne-Lokal. Das ist den Leuten scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist den Leuten egal. Die gehen in ein gutes Restaurant, die wissen oft gar nicht, dass es drei Sterne hat. Das interessiert die auch gar nicht, sondern die gehen dahin, weil es ein cooler Ort ist. Mhm. Und weil sie dort eben, weil sie das gut finden und weil es vielleicht neben der Bank ist, wo sie arbeiten.
Und weil sie zu Hause. Das vielleicht in Deutschland auch so ist, dass Drei-Sterne, gibt ja nicht so viel, oder generell besternte Lokale, zwar besternte Lokale sind, aber nicht so coole Orte?
Nein, ich glaube, es gibt schon coole Orte, aber das kennst du auch, oder das kennt ihr auch.
Also ja, aber ich kenne es eigentlich so, dass man immer, also als ich aus Österreich nach Deutschland gekommen bin und dann die Sterne-Lokale durchprobiert habe, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich bin jetzt 11 Jahre in Berlin, aber da waren die Sterne-Lokale schon eher uncoole Lokale. Sorry jetzt gegen alle Sterne-Lokale, nenne auch nicht alle, aber... Es war immer ein bisschen altbacken,
ja, ich weiß schon ein bisschen, was du meinst.
Und das hat man sonst, glaube ich, also in New York, wie sie, wenn ich zu Stella gehe, habe ich jetzt nicht altbacken.
Also generell, ich war.
Nö, es ist aber ein ganz anderer Vibe.
Ja.
Also das muss man auch sagen, durch das, dass einfach, es bewegt sich viel mehr, es ist viel lauter, es ist oft bei, das ist ja, was bei uns manchmal so, was so wahrgenommen wird, als wäre es so altbacken oder angestaubt, ist einfach diese Ruhe.
Dieses Reservierte.
Also das ist einfach, dass kein wirkliches Leben, also dass die Leute sich unterhalten, aber nicht laut gelacht wird. Oder?
Ja.
Und ich glaube, das wird jetzt immer besser und es ist auch immer zugänglich, vor allem jetzt so im Ein-Sterne-Bereich merkt man das schon deutlich, dass es sehr aufbricht. Aber so nach wie vor im Drei-Sterner, das ist, du gehst jetzt in einen Drei-Sterner, um einen richtig geilen Bombenabend zu haben. Also zum Essen schon, aber ich meine, da tust du jetzt nicht mordsmäßig einen in die Rüstung römern. Also so einfach zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt rein.
Ich bin den Curlys.
Naja, aber wenn du halt jetzt
in die Rüstung römern.
Ja, machen wir. Aber ich meine, wenn du aber so Weinbegleitung mit 10 Weinen hast, dann passiert das halt so.
Dann bist du vielleicht, bist du vielleicht auch gut angetüdelt danach. Dann hast du sauber einen in der Rüstung.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Einen hinter die Rüstung römern. Synonym für Bechern, Saufen, Reinzimmern, eins hinter die Binde kippen, sich den Damm biebern, ein zwischen die Kiemen peitschen, den Maschinenraum fluten, sich wegjodeln, die Fassade bepinseln und für die Akademiker unter uns verkosten. Und niemals, niemals verköstigen. Danke.
Aber so richtig, dass du sagst, okay, jetzt hier.
Ja, stimmt schon.
Jetzt lassen wir es mal knacken. Also so, das wirst du da drin nicht machen, weil es einfach der Rahmen offen hergibt. Gibt es auch manchmal so Abende, aber das ist eher selten.
Ja, stimmt schon. Ich war einmal im Ausland in einem Sterne-Restaurant in Nizza und da war es auch so, hatte ich so null das Gefühl, irgendwie in einem Sternerestaurant zu sein, weil da auch alles viel lauter war und so wie hier. Aber ich glaube, es kommt auch einfach so ein bisschen auf die Kultur von dem Land an. In Deutschland ist es halt dann, glaube ich, ab einem gewissen Sternelevel auch einfach so ein gewisses Maß an Höflichkeit und Respekt. Und man hat halt einfach so dieses...
Die Gäste verändern sich natürlich. Man hat ganz andere Gäste. Und ich glaube, und das ist eben der Unterschied zu Amerika ganz besonders. Weil in Amerika hast du einfach Gäste, die einfach dorthin gehen. Nur in der... Wie gesagt, da ist Stern, Michelin-Stern ist da gar nicht groß, das kennen die meisten gar nicht. Da gehen die Leute einfach rein und haben und gehen da zum Essen, weil sie zu Hause keine Küche haben, weil es einfach die Herangehensweise ganz anders ist. Sie müssen zum Essen gehen. Die wenigsten Apartments, Wohnungen in New York haben Küchen.
Ich weiß, ja.
So, das heißt also, du musst irgendwo hinzugehen. Und je nachdem, wie viel Kohle du hast, gehst du halt zum Essen. Der eine hat wenig Kohle, geht Philly Cheesesteak essen. Um die Ecke oder beim Koreaner oder wo auch immer. Und der andere mit viel Geld geht halt dorthin, was bei TripAdvisor gut ist und wo vielleicht Michelin, ja, habe ich schon mal gehört, ist gut. Und dann gehe ich halt da wieder hin, weil es cool war. Und weil mich der Aldersom super abgefüllt hat, gehe ich da wieder hin.
Weil die Location halt nice
ist. Weil das Essen gut war. Aber darum ist da was ganz anderes. Bei uns ist das viel mehr gehighlighted. Also das weiß man ja von sich selber auch. Man gibt viel Geld aus. Für so einen Abend in einem 3-Sterne-Restaurant, dann ist es natürlich auch was Besonderes und muss was Besonderes sein und das schwingt immer mit. Und dann ist automatisch die Stimmung ein bisschen angespannter.
Das stimmt schon, weil die Erwartungshaltung ja auch viel größer ist. Ja, voll.
Ja. Verstehe ich. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar von Gästeseite aus.
Und willst du das bei euch in Regensburg, Anna, sind da die Gäste auch so ein bisschen angestrengt, wenn der zu euch kommt?
Ich finde, es hat sich ordentlich gemacht. Also klar hast du hin und wieder mal Gäste, wo du denkst, okay, was da ist los. Aber ich finde, dass sich extrem verändert hat. Also vor ein paar Jahren waren es meiner Meinung nach immer noch anstrengender. Und jetzt sind sie irgendwie viel gelassener und viel offener auch.
Also checken das, was ihr macht und so.
Ja, das auf jeden Fall. Leute
von überall, doch. Irgendwie,
oder? Ja, schon extrem. Also wir haben natürlich auch extrem viele Stammgäste, aber natürlich auch viele Gäste von überall her, vor allem im Asker, auch sehr internationale Gäste, also querbeet eigentlich.
Könnt ihr euch die Leute auch so gegenseitig schicken? Wenn da mal voll ist, sagst du, okay, geh da um und geh dort um.
Schon, ja.
Schon, oder?
Ja.
Praktisch. So wie in Paris. Yamato, Septim und da die ganze Partie. Oder? Das sind ja auch 3-4 Lokale im gleichen Arrondissement und dann schicken dich die da und dann weißt du, es ist der gleiche Besitzer. Aber sehr smart eigentlich. Ne?
Ja, ist Teil der Strategie.
Ja, ja. Macht ja Sinn. Was hast du denn da noch als letztes Flascherl mitgenommen? Hast du dich eigentlich um die Weine gekümmert?
Nein.
Nein, das war super, weil der Jens hat extra angerufen und irgendjemand hat dem Jens gesagt, der Anton, der hat schon vor einem Monat die Weine ausgesucht. So. Und ich telefoniere halt mit Andi und sie so, ja, ich schaue jetzt gerade, was wir mitnehmen.
Ja, ich habe lange überlegt und irgendwie wollte ich einen Wein mitbringen, der uns ein bisschen verbindet. Und ich habe mich fürs Weingut Keller entschieden. Kannst du dich erinnern oder weißt du, warum oder
wieso? Ich habe tatsächlich die letzten Tage versucht zu rekonstruieren, wo und wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich bin auch auf das gekommen. Ja.
Genau,
ich weiß noch, dass Klaus-Peter mich mal gefragt hat, ob ich die Andi Rupprecht habe. Und ich so, na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann waren wir am Sommerli-Summit bei der Garagenparty, war das das?
Das war dann später, ja.
Ja, genau. Und da war das irgendwie.
Genau, wir haben uns 2015 kennengelernt, lieber Willi.
So genau jetzt.
Ja.
Okay, cool.
Und zwar habe ich dort mein Praktikum gemacht beim Café in Rheinhessen. Und wir waren einmal abends essen bei Kaupers. Kannst du dich erinnern?
Wirklich?
Mit Gerhard Retter.
Ja. Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Ach du schon, ja.
Ich und mein Gedächtnis, gell? Und ja, und dann habe ich ein Café angeschrieben, meinte so, hier, ich gehe zum Podcast und ob er vielleicht irgendeine Flasche hätte, vielleicht mit dem 15er Jahrgang. Und dann meinte er, schaut im Keller nach und dann hat er mir dieses wunderschöne Fläschchen geschickt, Niersteiner Hipping 2015, Kapi, das ist auch geil. Der Curly was
mega,
dabei hat.
Das ist mega.
Das ist ein Versteigerungswein und der ist an sich damals extra fürs Königshaus gemacht worden.
Der ganz berühmte, ich glaube, der erste Jahrgang war 2012.
England? Zum
Buckingham Palace.
Genau.
Wie viele Königshäuser genau. kennst du denn? Ja, schon, aber das ist für den Buckingham Palace. Ich glaube, 12 genau. war der erste.
Ich glaube, 12 und dann 15 war
Kronjubiläum. Okay, wait a minute. Die machen den offiziellen Kami fürs Königshaus.
Jo. Jo. Und weil den hast du zum Glas.
Digga, die trinken anscheinend auch gerne Kami da. Hm, ja. Krass.
13 Partien. Wenn er so gut ist wie der, dann
ist er sympathisch.
Und den Jahrgang kann ich mich erinnern, da hat man ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was bekommen, auch damals für die Cordoba, das weiß ich noch gut. Da haben wir viel getrunken. Habe ich einmal auch blind erkannt bei den Kellers auf Terrasse, als ich dort zu Besuch war. Hervorragender Kabinett. Gefreut mich sehr, dass das mitgenommen hat.
Mega.
Das ist wirklich auch saugeil gereift. Das war nämlich in der Jugend so. Das hat so eine Reduktion gehabt, das hat nur noch Arsch gestunken in Wirklichkeit. Wirklich, das war echt schwierig. Aber das hat jetzt aufgemacht, spektakulär. Super gut.
Das ist schon wahnsinnig gut.
Macht richtig durstig ja, beim Trinken.
Der Schluckreflex wird definitiv angefixt.
So, da läuft der Saft im Mund zusammen, das ist echt krass.
Und dann ist die Flasche weg. Ja.
Wow.
So schaust du gar nicht, ist die Flasche weg.
Boah, ja. Richtig royal unterwegs heute.
Mhm. Ja, da musst du erst die Regensburger einladen, dass du royal unterwegs bist.
Ja, voll. Das schaut so aus. Ja.
Mega gut.
Witzigerweise, von den anderen Flaschen hat keiner was nachholen.
Champagner.
Ich glaube Champagner schon.
Ja, schon
sag
ist okay.
Jetzt nicht unbedingt.
Ja gut, der hat auch, wie viel Volumensprozent hat das?
16.
Ja. Nachdem das die zweite Folge ist. Ja. Aber ja, kurz Hacke ist auch nicht so. Aber das ist schon super.
Kann man trinken, oder?
Okay, und
an dieser Stelle aber danke an Kaffee.
Danke, danke auf jeden
danke,
Fall.
Danke, Kaffee.
Shoutout. Der Kaffee-Boss auf jeden
großer
Fall.
Großer Shoutout. Und auch super, dass er da, ja, da haben wir uns kennengelernt, das stimmt.
Ja.
Genau, wir habt ihr gerade schon erzählt. Colors. Wir haben uns an der Wein.
Meinst du Weinbörse?
Weinbörse.
Daran kann sich noch erinnern. Ja. Die ist bald wieder, die je.
Ja.
Und das ist super, weil wir bekommen ja jetzt ein bisschen Personal.
Das heißt, wir können wieder hingehen.
Ja.
Ja, geil.
Das ich habe mir die Tage schon eingetragen. Ja, ich bin fix. Wir müssen unbedingt wieder zu Bars ins Lauer.
Ja, da haben wir da. Im Laubanz haben wir uns kennengelernt. Da musste ich dann irgendwann gehen. Das war der zweite Abend, glaube ich schon.
Ja.
Und da waren schon alle echt.
Zum Nachtbürgermeister.
Alle Lampen an,
Mann, zweiter ja. Abend, 1 Uhr oder so. Willi war noch irgendwie komplett am Steigen. Und die ganzen Ringsboys und so saßen an der Ecke. Und der Sommelier aus München. Ich habe vergessen, wie der heißt leider, aber die sind auf jeden Fall da steil gegangen, aber Sommelier ich konnte einfach nicht
mehr. Ja, du meinst Chris
ja.
von Weinfurore.
Ich glaube, ja. Es war auf jeden Fall ein wilder Abend.
Weinhändler, eigentlich Weinhändler. Der größte Bayerns, glaube ich, oder?
Ja, da an dem Abend sind einige Infos verschwommen.
Ah, da gibt es ein Opa.
Das war aber wild.
Aber das ist super. Aber trinkt ihr das auch viel? Wo habt ihr das bei euch? Sowas?
Na, jetzt vor Keller direkt nicht, nein. Aber ziemlich gut.
Aber wir haben tatsächlich gute Verbindungen zu.
Aber wann ist der Kappe am Roten Hahn gegangen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war das erste Hipping, oder? Dann gab es ja auch Pettental.
Ja.
Aber ich glaube, mit Hipping hat es angefangen.
Ich glaube auch, ja.
2012 war der erste Jahrgang. Ich bin mir noch ganz sicher. Aber
stark.
Das ist schon echt wow. Danke immer gern, Kabinett.
Okay, du hast also 4 Restaurants am Start. Und kochst auch noch für die deutsche Nationalmannschaft. Warum?
Also tatsächlich glücklicher Zufall wie immer im Leben oder oft im Leben. Ein super Stammgast von uns war
Jogi Löw.
War jahrzehntelang der Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, auch ein ganz berühmter Physiotherapeut in Deutschland, also Klaus Eder, der hat Boris Becker und Bono und alle behandelt eigentlich. Und der Klaus wohnt in Regensburg oder in der Nähe von Regensburg und hat
Nabel der Welt.
Als mein Vorgänger Holger Stromberg aufgehört hat, war man bei ihm eingeladen zu Hause privat und dann sagt er so zu mir, du übrigens, die Stelle des Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft wird frei, weil der Holger Stromberg aufhört. Und wäre das was für dich? Also ich würde dich da vorschlagen. Und ich so, Na logisch, also das war wirklich so, genau so logisch, also über keinen Millimeter nachgedacht, was das für mich heißt oder heißen würde, aber na logisch. Und
bist du so fußballaffiner
Mensch? Ja, ich bin ein großer Fußballfan, also schon mein ganzes Leben lang und natürlich gesagt, ja logisch. Also mehr war da eigentlich gar nicht. Und ich habe dann aber nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch irgendwas danach passiert. Also tatsächlich, bin davon ausgegangen, naja, okay, also da bewerben sich 100.000 dafür und das ist alles gut. Also da werden die sicherlich nicht dich nehmen. Und witzigerweise, 3 oder 4 Tage später ruft Oliver Bierhoff bei mir am Telefon an und sagt, ja, also ich habe den Kontakt von Klaus Eder bekommen, wie schaut's aus? Wollen wir uns mal treffen?
Kaster Schnitzel.
Und Kaster Schnitzel, genau.
Kaster Schnitzel.
Und daraufhin haben wir uns dann auch getroffen in München und haben dann einmal über die Sache gesprochen und wie das so ausschauen könnte und was die von mir erwarten und überhaupt und so weiter. Es war in beide Schnuff. Ich weiß noch heute noch genau, wie das war. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Also wirklich tatsächlich. Das heißt,
ich verstehe.
Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt mit dir. Bist ein sympathischer Typ. Also fachlich scheint es auch zu passen und wir probieren jetzt mal den Confederations Cup aus, also als Testlauf. Und habe gesagt, das passt für mich ganz gut, weil ich muss ja auch testen, ob das bei mir überhaupt funktioniert. Ich hatte damals 2 Restaurants und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal schauen, ob das überhaupt auch mit mir zu Hause, also bei zu Hause funktioniert und darum machen wir mal den Probelauf Confederations Cup. Den haben wir dann gewonnen, also das war unser letzter großer Sieg sozusagen und dann war es eigentlich irgendwie so, wir sind super happy, wie schaut es bei dir aus, bist du auch happy und wollen wir weitermachen und seitdem bin ich das.
Krass. Mhm. Und was, weil du gerade gesagt hast, Anforderungen, was, inwiefern unterscheidet sich das von dem, wenn du ja selber sonst ein Konzept immer vorgegeben hast in den Restaurants oder vorgibst und jetzt gibt dir jemand ein Konzept vor, also so stelle ich mir zumindest vor, dass jetzt jemand sagt, okay, die dürfen jetzt nur so viel Kalorien essen, heute gibt es nur Nudeln, morgen gibt es nur Lachs oder?
Also tatsächlich, das Grundgerüst ist natürlich klar vorgegeben. Also es gibt einfach gewisse Parameter, die eingehalten werden müssen. Wir kochen, ich koche für die besten Fußballer Deutschlands. Also da kannst du jetzt nicht hier jeden Tag ein Börblo servieren, keine Ahnung, überall und keine. Also einfach, das geht nicht. Und du musst dich natürlich auch komplett umstellen, weil es ist Buffet, das ist kein à la carte Betrieb, also das bestellen die Leute nicht, sondern im Prinzip du musst schauen, dass ein gutes Buffet rauskommt. Und da sind wir auch schon beim Casus Knaxus. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten als bei mir in meinem Tagesgeschäft. Also ich musste mich komplett verändern. Zum einen manchmal auch 2 Schritte zurückgehen müssen vom Qualitätsanspruch, zu sagen, okay, also das Essen muss jetzt raus. Wir brauchen 15 Minuten mit dem Wärmewagen von der Küche zum Restaurant in irgendeinem großen Hotel. Also dass da das Fleisch jetzt nicht mehr perfekt ist und der Fisch nicht mehr perfekt ist, ist vollkommen klar. Aber da muss Augen zu und durch. Also es gibt einfach Dinge, wo du sagen musst, okay, das muss ich so akzeptieren. Es ist nicht gut, aber
es ist für die Nationalen,
nein,
es reicht.
Aber ich kann es nicht. Also es reicht nicht. Also da ärgerst du dich selber am allermeisten drüber. Aber du kannst geht nicht anders. Ja.
Aber bist du dann auch mitschuld, wenn die Nationalelf in Katar in der Vorrunde heimfährt, oder?
Tatsächlich, ich bin weder schuld. Weder schuld, wenn wir rausfliegen, noch habe ich irgendeinen Anteil dran, wenn wir weiterkommen. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen.
Also wenn der neue Runde Dünnschiss hat.
Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich schon ein Problem, ja.
Also steht das in irgendeinem Vertrag oder so? Dass wenn du die Leute also ist das so eine Vergiftungsklausel oder so?
Nein, interessiert
das. Ja, das ist ja hochspannend eigentlich.
Also ganz ehrlich, wenn sowas passiert, hast du natürlich. Ist natürlich scheiße.
Ist jetzt nicht unbedingt.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, und das darf ja da nicht passieren. Das ist mein Job. Also, mein Jobprofil ist komplett anders als bei mir im Restaurant. Natürlich ist es im Prinzip, geht es darum, gutes Essen zu kochen. Und auch, aber du hast einen ganz anderen, du wechselst ja auch dein Hotel ständig. Du hast ja keine Homebase in dem Sinne.
Also findet das meistens in Hotels dann statt?
Findet immer in Hotels statt und die Hotels ändern sich ja auch. Es kann sein, dass du in einer Woche 4 verschiedene Hotels hast.
Und du bist dann immer dort an der Hotelküche? Oder
genau.
Hast du
eine,
Okay.
Und das heißt vier verschiedene Hotels. Das heißt, ich fange bei vier verschiedenen Küchenteams wieder bei null an und sage, okay, Leute, so muss es ausschauen, so muss es ausschauen, so muss es ausschauen. Frühstücksbuffet muss so ausschauen, Mittagsbuffet muss so ausschauen, das Salatbuffet muss so ausschauen, das muss so und so beschildert sein. Hier braucht man glutenfreies Brot, hier brauchen wir das, hier brauchen wir das. Das ist also, und dann musst du noch schauen, dass die Qualität gut ist.
Also du hast halt Locals sozusagen im Team dann von den Hotels, die dir helfen, oder bringst du dein Team mit?
Also wir sind ein Mini-Team, also mittlerweile sind wir zu dritt, aber auch nicht immer. Also das heißt, ich habe zwei Kollegen, der eine ist Chefkoch bei Bayern München, der andere ist Felix Marquardt, der mich jetzt seit 5,5 Jahren, fast 6 Jahren jetzt unterstützt. Und im Prinzip, damit wir halt auch ein bisschen, damit ein bisschen, dass einer passt in der Küche auf, dass alles sauber hergestellt wird, draußen, der andere schaut draußen, dass der Dining Room sauber aufgebaut ist, dass das Buffet so steht, wie es stehen muss, damit die Spieler sich auch überall zurechtfinden und dass alles da ist. Also da ist schon auch viel, also das ist extrem viel Organisation vor allem.
Für Sportwetten perfekt. Also ein deutscher Morgen gegen Färöer spielt, haust richtig viel rein in die Wette, Färöerinseln, rösten, Schmausi an und sagst, Alter, mach mal hier ein Beef Tartar der Sonderklasse.
Beef Tartar gibt es vor dem Spiel nicht mehr.
Aber, okay. aber bist du dann
verschiedene Lorwall.
Bist du dann sozusagen für die ganze Verpflegung zuständig oder nur für das, sag ich mal, fürs Dinner oder fürs Mittagessen? Oder ja, gibt es da noch Snacks fürs Stadion? Bist alles. Du da irgendwie überall dabei? Auch?
Alles.
Also machst du dann auch den Plan und sagst du, was es gibt? Oder sagen die so, wow, wir brauchen das? Also du hast ja schon die Federführung sozusagen.
Ja. Also tatsächlich, es ist schon von Frühstück, Mittagessen, Nachmittag, Abend und dann noch, ich sag mal, Late-Night-Snack, wenn noch jemand Hunger hat, im Stadion, nach dem Spiel. Also alles fällt in meinen Bereich ab.
Wer isst denn gern für den Nazi? Das darfst du nicht sagen, gell?
Essen dann alle gern.
Aber im Süden muss man schon ein bisschen aufpassen.
Also da muss jetzt, da muss ich jetzt wirklich mal ganz tief reingrätschen.
Ich mag den Südle gern.
Ja, das ist ich auch. Und ich sag da mal
eins. Ich war immer der dicke Außenverteidiger.
Und ich sag das ganz klar. Also der Niklas, das ist einfach bösartig, was da in der Presse passiert. Und ich habe auch die Zahlen.
Was passiert da? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ist auch gut so. Und ich habe die und ich sehe auch das Gewicht und alles und das ist einfach tatsächlich oft. Das ist einfach böswillig. Weil der Typ ist fit, der Typ ist nicht übergewichtig in irgendeiner Art und Weise, sondern der ist fit und Ende Gelände. Und er hat kein Kilo zu viel. Und das, darum finde ich das einfach immer so, dann zu sagen, ja, der ist langsam und keine Ahnung.
Mir brauchst du das ja nicht sagen, ich bin eher Fan von.
Aber ich finde das, da sieht man mal schon auch immer wieder, wie schnell das dann geht und wie was da auch für, da wird dann ein Sündenbock gesucht für irgendwas, ob das jetzt bei Bayern oder bei Dortmund oder wo auch ist oder in der Nationalmannschaft ist. Aber das ist einfach nicht ganz richtig. Und was nur weil jemand sich mal, nur weil jemand sagt im Interview auch, dass er gerne mal einen Burger isst. Und im Prinzip, er ist ja der Einzige, der sagt, dass er gerne mal einen Burger isst, aber es isst jeder gerne einen Burger. Ob wir das jetzt sind oder Fußballspieler, die sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und jeder isst einfach auch gern mal irgendwas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Ernährungsplan passt. Und er ist halt der Einzige, der sagt, ja, ich esse halt auch gerne mal einen Döner oder einen Burger. Und das wird ihm dann im Umkehrschluss wieder um die Ohren kommen.
Was hättest du denn gestern, wir haben heute auch schon Mittwoch, was hättest du denn gestern denn Top gekocht, nachdem die 2-0 vorn waren und dann 5-2 verloren haben?
Also ich glaube, da muss
kann man
da
noch was kochen, oder? Direkt Wodka, oder?
Die Mona Nemmer, meine wirklich sehr geschätzte Kollegin, die bei Liverpool das alles macht, die wird da sicherlich, die muss die Jungs dann einfach auch wieder auffangen.
Soul Food.
Da geht's. Das ist tatsächlich, es gibt das Gleiche, was es, der Plan steht ja. Du kochst ja jetzt nicht was anderes, nur du hast ja gar keine Zeit, irgendwas anderes zu kochen, nur weil sie verloren oder gewonnen haben. Sondern also ist im Prinzip, also du gehst ja davon, also im Prinzip kann sie ja nichts mehr ändern. Und da geht es halt einfach darum, das ist eine Sportmannschaft, die verlieren. Das ist richtig, richtig schlecht. Jeder weiß, was da jetzt dranhängt und jeder weiß, was da auch in den Köpfen vorgeht. Da musst du einfach, geht es nur darum, die Spieler wieder irgendwie abzuholen und sagen, okay, morgen geht's weiter. Also.
Aber gibt es dann auch so, aber hat man irgendwie so eine Schwarzwälder Kirschtorte irgendwie im Gepäck für den Gewinn, falls sie gewinnen, oder gibt es irgendwie solche?
Nö, weil im Prinzip, du hast ja 3 Tage später das nächste Spiel. Also du kannst dir auch gar nicht leisten, irgendwo zu cheaten.
Keine
also
Cheat-Days.
Sowas gibt es auch im Sport nicht mehr. Weil, also wenn du jetzt mal den Rhythmus von Liverpool zum Beispiel anschaust, ja, die spielen Dienstag zu Hause, die haben zu Hause gespielt gestern, das heißt, und die haben wahrscheinlich am Freitag oder Samstag das nächste Spiel.
Ja,
das
ist krass.
So, also, und dann geht es wieder weiter. Nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich wieder das nächste Spiel. Also du hast überhaupt gar keine Chance, irgendwo zu sagen, naja, heute ballern wir uns mal einen Kaiserschmarrn rein und das Schnitzel drauf und oder vorher Schnitzel und dann den Kaiserschmarrn und Pommes. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Weil du verlierst einfach bei so, wenn du sowas isst, schläfst du schlecht. Schlechter Schlaf, schlechte Regeneration. Die Gefahr, dass du dich verletzt, ist viel höher am nächsten Tag, als wenn du normal, einfach ganz normal was isst, was adäquat ist. Das
ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Was alles an der Schwarzwälder Kirschtorte hängt, das hätte ich nicht gedacht.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich noch am letzten Cordon Bleu schlecht geschlafen habe.
Das lag sicher nur am Cordon Bleu.
Und die Zutaten, bringst du die dann mit, wenn du jetzt in ein Land fliegst, wo du keine Connections hast, oder verlässt du dich auf die Locals sozusagen?
Ich muss mich auf die Locals verlassen.
Das geht, du kannst ja nicht für so viel Leute so viel zugreifen.
Ja, weiß ich nicht. Das ist auch fraglich.
Unmöglich.
Du, und Wein gibt es natürlich auch gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, nach einer halben Flaschen Keller renne ich schneller als Sané.
In deiner Vorstellung ja, schon, aber hast du Leroy überlaufen sehen, da warst du. Nein, also tatsächlich.
Aber das beschleunigt ja, oder? Nein, bist du depper, das ist gut.
Ja, das ist sehr, sehr gut.
Das wird mit jedem Schluck besser.
Ja. Das wird mit jedem Schluck besser, da muss ich gleich mal nochmal, bevor es aus ist. Bevor es aus ist. Nein, aber tatsächlich, Alkohol ist auch tabu. Alkohol lässt dich schlecht schlafen. Alkohol, das ist wieder, sagen wir wieder bei dem gleichen Regenerationsthema. Das ist einfach ein Schmarrn. Als Fußballprofi, wo ich Kohle damit verdiene, dass ich fit am Platz stehe, kann ich mir sowas nicht leisten. Und das macht auch keiner mehr. Und darum sage ich ja, ist das mit dem Niklas Süle, der ist auch, also, der verdient damit auch sein Geld und der muss einfach topfit sein und das ist er.
Also du meinst, die Mario Basler-Zeiten mit 4 Bier, mit 4 Kästen vorm Finale sind vorbei? Auf
jeden Natürlich Fall. Ist es vorbei. Damals war es ja auch so, da hat es ja jeder gemacht. Also das war irgendwie wahrscheinlich so ganz normal, dass man einfach ein bisschen raucht und nur Bier trinkt. Der hat wahrscheinlich auch bloß ein Weizen getrunken. Ja, und erzählen tut er jetzt, dass er zwei Kisten getrunken hat.
Ich glaube, Bodi Midler als Skifahrer hat mehr getrunken wie ein Weizen.
Also, kennt ihr den Walter Frosch? Es gibt so ein geiles Meme von so einem Kreisligaspieler, der so interviewt wird und einfach noch die Kippen in den Stutzen
drin. Ja, aber das ist Kreisliga, ne? Das
ja, ja, ich weiß,
darum ist es einfach. Stellen sich viele Fragen gar nicht und es ist auch absolut, also man stellt sich das immer anders vor, als es dann wirklich ist. Und am Ende des Tages ist es einfach ein super hochprofessioneller Sport und die Jungs sind extrem fokussiert auf das, was sie tun, und darum gibt es dieses.
Also nicht so verrückt, wie man es sich vielleicht vorstellt.
Nö. Ganz im Gegenteil, das machen wir echt. Ja, als ich da angefangen habe, ich meine, da passiert jetzt wirklich was, und keine Ahnung, nix. Das ist einfach gar nichts passiert da. Das ist einfach total solide, grundsolide wird das alles gemacht.
Ja, ich finde es auch gut, ne? Du meinst, stell dir vor, du würdest irgendwie da wirklich in Schuld gezogen werden, wenn da jetzt die Scheiße spülen oder schon irgendwas ist, das wäre Horror, ne?
Naja. Ja, logisch. Muss man auch sagen. Also, das ist so das, was mit dranhängt. Es darf da halt nichts anbrennen. Die Verantwortung ist schon groß.
Ja, voll, das kann ich mir vorstellen.
Wie lange werdet ihr zwei noch, jetzt frage ich an dich, Anna, noch miteinander existieren?
Jetzt kommen die harten Fragen.
Keine irgendwie. Ahnung, wer weiß.
Ja, ich,
also bis jetzt bin ich ganz glücklich dort.
Ja. Ich tue auch alles dafür.
Verträgt Regensburg Noah Anton Schmaus, nennt dich eigentlich jemand Schmausi? Ganz ich soll die Frage von Shady unbedingt stellen. Ich finde das so, also, wenn man Schmaus heißt, ist ja Schmausi eigentlich prädestiniert.
Also tatsächlich nur bei der Nationalmannschaft.
Echt? Na.
Ja. Manuel Neuer nennt dich Schmausi.
Zum Beispiel.
Ja. Ja.
Geil. Aber es nennen sie auch andere Leute.
Ja, aber,
ja, also, aber du hast jetzt nichts dagegen, wenn man Schmausi sagt.
Aber tatsächlich bei der Nationalmannschaft ist es so.
Ja, passt ja.
Ich glaube, da kennt keiner meinen Vornamen. Ne?
Ja, wenn du Koch bist und Schmaus, es ist ja schon irgendwie cool, oder? Ich finde es super.
Ich finde es auch was.
Ja, Schmaus, ist gut. Glück also, gehabt. Wie lange noch?
Keine Ahnung.
Okay, also grenzenlos glücklich.
Ja, schon. Doch.
Ja, wir müssen auf jeden Regensburg Fall.
Ihr wirkt auch wie ein solides Team eigentlich. Ne?
Wie bitte?
Ihr wirkt auch wie ein solides Team so irgendwie.
Ja, doch. Na, es ist wirklich sehr schön, dort zu arbeiten. Kritischer
Blick. Jo.
Ganze Team passt und doch, sind sehr, sehr glücklich. Oder ich vor allem bin wirklich glücklich dort.
In Regensburg.
In Regensburg, ja. Und auch beim Schmausi.
Nein, also man muss jetzt auch sagen, es ergänzt sich ja gut. Und jetzt über die Jahre, glaube ich, und das ist ja, was ich eingangs gesagt habe, es ist, man muss auch wissen, wo sein eigener Platz ist und was man selber kann. Also, und ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, die ganze Zeit irgendwie reinzureden und zu sagen, ja, aber das müssen wir so machen und hier, da bin ich jetzt nicht, dann wird es auch unangenehm für Mitarbeiter. Also es geht schon auch darum, Freiheiten zu geben, Freiheiten zu lassen und das alles wenn es in dem Konzept läuft, was ich mir vorstelle, dann bin ich da super happy und da habe ich überhaupt keinen Stress. Ja. Da muss ich nicht die ganze Zeit daneben stehen und sagen, oh, aber ich hätte jetzt da gern noch das und das und weil dann macht es keinem mehr Spaß, weil dann muss ich die ganze Zeit kontrollieren und Anna fühlt sich die ganze Zeit kontrolliert, dann ist doch das...
Kann man es doch gleich selber machen.
Dann brauche ich auch keinen eigenverantwortlichen Sommelier.
Voll.
Sondern dann kann ich es selber machen, aber dann mache ich schlecht. Ja. Weil wie gesagt, dann kaufe ich ja irgendwas, was sich gut anhört und was ich schon mal irgendwo gelesen habe. Nur damit ich es auf der Karte habe, aber...
Aber tut das Loslassen weh?
Nö, ganz im Gegenteil. Also das war tatsächlich eins der großen, also wo ich den größten Sprung nach vorn gemacht habe, also für mich jetzt als Unternehmer, als Gastronom.
Ich mache gar nichts mehr.
Ja, das ist gut. Das, wenn man gar nichts mehr macht, also das ist der größte Sprung nach vorne. Aber mein persönlich größter Sprung war natürlich die Nationalmannschaft. Dieses zum ersten Mal auch immer über einen längeren Zeitraum weg zu sein, da musst du loslassen und du musst loslassen lernen. Weil du kannst nicht kontrollieren, was passiert. Weil zu Hause, das passiert und du kommst auch von der Nationalmannschaft nicht weg. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, jetzt
fahre ich mal schnell. Erklären, morgen muss ich daheim sein.
Genau, morgen muss ich daheim sein. Sondern du bist dort, du bist Teil des Teams, du bist also auch mit dem Team dort. Und dann kannst du nicht, es gibt keine Möglichkeit abzureisen und dann wieder zu kommen. Und darum musst du einfach dich gedanklich davon trennen, was bei dir im Restaurant passiert. Ist so.
Bevor ihr uns jetzt gleich noch was fragen könnt, würde mich noch interessieren, wie sieht denn so ein Menü, wie sieht denn so ein Buffet aus von der Nationalmannschaft? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe gerade noch nicht so eine Vorstellung, was ich mir da kredenzen könnte, wenn ich da jetzt im Sturm auflaufen würde. Was könnte ich mir denn da reinpfeffern abends?
Also generell ist es immer gleich aufgebaut. Also das heißt, wir haben ein großes Salatbuffet, also verschiedene Condiments, gemischter Salat, Dressings, Olivenöl, bla bla bla, Nüsse, sodass man sich einen schönen Salat machen kann. Dann gibt es immer zwei, drei kleine Vorspeisen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie Telotonato oder was. Und dann gibt es immer eine Suppe. Dann gibt es immer die Pasta-Station. Also die Pasta-Station ist im Prinzip wird die Pasta frisch angeschwenkt, à la Vapiano mit Tomatensauce, Bolognese, Pesto, was immer du haben willst. Also eigentlich, dann machen wir immer so Tagespasta noch. Kann jetzt was mit Burrata sein oder Thunfischpasta oder wie auch immer. Also dann gibt es ein Fischgericht, ein Fleischgericht und ein veganes Gericht. Dann gibt es Beilagen, also immer eine Reisbeilage, immer eine Kartoffelbeilage, variiert halt, was es dann gibt. Und dann Gemüse, immer grünes Gemüse, immer gemischtes Gemüse. Dann gibt es noch frische Früchte, Joghurts. Also ob das jetzt Cashew-Joghurt ist, Soja-Joghurt oder normaler Joghurt oder Skier und immer ein kleines Dessert.
Und trinken Wasser meistens wahrscheinlich.
Wasser und Saft.
Also da gibt es gar keinen Alkohol, oder?
Nö.
Das dachte ich mir schon.
Es wäre also, ich glaube...
ich wollte doch nochmal zur Sicherheit
nachfragen. Tatsächlich, die Frage stellt sich nicht. Also so. Macht keinen Sinn, sich da am Abend ein Glas Wein reinzuziehen.
Wird nichts mehr mit der Kicker-Karriere.
Aber nee, klingt aber nach so voll dem leckeren Buffet. Könnte ich jetzt auch hin und nach. Eigentlich.
Okay.
Wo würden wir denn essen gehen noch heute, wenn wir noch zusammen weggehen würden? Was?
Teilt ihr öfter in Berlin?
Also im letzten Jahr war ich jetzt öfter in Berlin tatsächlich. Hat sich so ergeben. Jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder mal. Aber ja, schon, ist schon cool hier. Also was super sein soll, ist das, dieses Koi LARP. Das muss irgendwie so ein
das klingt mystisch.
Ja, ja, es ist, vielleicht spreche ich es jetzt auch falsch aus, aber das muss irgendwie so ein asiatisches, thailändisches Lokal sein. Also ich muss ja nochmal raussuchen, aber es muss brutal gut sein. Also,
Koi LARP.
Ja, LARP, auf jeden Fall LARP, auf jeden Fall am Ende.
Also das sehr
krasser Geheimtipp noch, aber
fragende ziemlich... Gesichter.
Ja.
Okay, das schreibe ich. Das ist aber doch gut. Normalerweise sagen Leute immer...
Aber in Regensburg, im Nabel der Welt, ist das schon angekommen.
Ja, das ist krass. Also ich meine, ey, das spricht auf
jeden Fall dafür. Ich muss nach Regensburg. Ich glaube, das war die beste Werbung für Regensburg ever.
Klar. Hoi, hier unser Produktionsteam hier schon. Alter, das ist einfach drei Häuser in meiner alten WG. Das ist nicht dein Ernst. Hä? Das kann nicht. Ah, da war vorher so ein Teppanyaki-Grill drin. Das ist jetzt neu da.
Keine Ahnung.
Muss ich mal auch schauen. Direkt am Boxhagener Platz auf jeden Fall, Leute. Also Labkoi. Labkoi. Ich werde das auschecken.
Labkoi.
Krass, oha, was man hier nicht alles erfährt. Das ist ja
von einem Regensburger.
Das ist interessant, ja voll.
Wir haben gestern einen Teriyaki-Grill gekauft und haben drauf Käse gereinigt.
Ich hab's gesehen, Digga. Ich war so neidisch. Und ihr habt auch noch diese
Faschingskrapfen
gemacht.
Faschingskrapfen gemacht. Shelly hat Faschingskrapfen gebacken und dann haben wir es aufgeschnitten und einfach bekannten Leberkäse reingesteckt.
Das klingt sehr
dann ein wild, bisschen ja. Staubzucker drauf und die Leute sind durchtraut.
Ich sehe schon. Also es geht in der Freundschaft gehen, oder?
Ja, das sagt Zucker und Schärfe. Also das geht ohne Widerstand direkt
und in die dazu, Desto.
Und dazu Desto. Oh, dazu
ja,
sagen
wir ja. Ja, ja,
ja. Da traust du. Aber da weißt ganz genau, die Volksdroge ist einfach Zucker. Das ist
arg. Ja, das ist so, Leute. Das ist Kappi, der neue Kompass. Zur Info. Aber wir erzählen euch auch gerne noch was, wenn ihr noch was wissen wollt.
Mhm. Ja, wir haben lange überlegt, heute im Zug auch, was wir euch für Fragen stellen könnten.
Du darfst gern. Im Prinzip geht es ja, wir reden ja jetzt hier um Wein, über Wein und so. Und über Weinbars und über ich kannte jetzt was zu deinen Adiletten fragen, aber das ist ein Blödsinn. Aber
wo du überall waren?
Wo du überall waren? Ziehst du die Adiletten nur hier im Hotel an oder sind die Arbeit hier in der Freundschaft? Nein, tatsächlich. Dieses Thema Weinbar ist ja ein großes Thema und ist ja mittlerweile wirklich 100-fach bespielt, 1000-fach bespielt. Aber was ist jetzt euch zwei zum Beispiel das Wichtigste an einer Weinbar, abgesehen jetzt mal von der Weinauswahl, weil die Weinauswahl ist ja immer
uns zwei, also
Curly. Erst Curly, dann du.
Also ich finde so jetzt generell für eine Location ist, ich finde so der Vibe halt und so die Stimmung.
Aber wie machst du, was ist für dich, was produziert für dich Vibe?
Also die Einrichtung und die Leute, die es betreiben eigentlich so. Also das sind glaube ich so die zwei Main Faktoren für mich. Und natürlich die Leute, die hingehen, aber das bedingt sich, glaube ich, alles so ein bisschen. Ich finde halt, es ist immer schwer, das zu pauschalisieren, aber...
Wie würdest du eine Weinbar einrichten, wenn du eine hättest? Gibt es für dich also ein Role Model für eine Weinbar?
Boah, dann wenn ich könnte, wahrscheinlich eher so, wie du deine eingerichtet hast. Sieht ziemlich geil aus, eigentlich, wie ich gerade gesehen habe. Aber, boah, ich würde wahrscheinlich eine Weinbar tatsächlich eher so irgendwie so konservativer einrichten, wie ihr das machen würdet, weil ich das irgendwie wahrscheinlich dann eher so auf diese Oldschool-Schiene rüberbringen würde. Aber ich finde, die Freundschaft hat so eine geile Mischung aus so konservativ und moderner Kunst irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Nicht so aufdringlich sollte die Einrichtung sein, glaube ich, dass die Leute da auch noch Platz drin haben. Aber ich bin leider kein Weinbarbesitzer, deshalb kann ich das nicht so gut beantworten, glaube ich. Will ich vielleicht?
Ja, bei mir ist die ganz einfach, nicht? Ein konzeptionelles Beratungsgespräch kostet 1000 Euro die Stunde. Ja, eine gute Weinbar auszusehen hat.
Hörst du die jetzt von mir oder die 1000 Euro?
Nein, also Weinbar, ich stelle mir unter einem Weinbar halt eine Weinbar vor. Und das ist das, glaube ich, was man jahrzehntelang nicht hatten, aber gefeiert wurde ja immer das Bistro. Es war ja irgendwann ein Bistro und dann ist wieder irgendwie fancy gekocht worden. Und dann war es so Sharing und dann war das irgendwie cool und dann war es, aber das ist ja alles nicht Bar. Also eine Bar hat für mich schon den Anspruch, eine Bar zu sein. Und eine Bar ist für mich eine Chance, um dort mal zu stehen oder vielleicht einen Hocker zu haben. Ich glaube, größtes Vorbild für richtig geile Keischen, sagen wir in Österreich, Keischen zu Bar, ist Sega and Wild in London. Das ist halt echt ein zusammengekloppter kleiner Raum mit einer großen Theke, wo du dich einstellst und einen Mörder-Weinkarten und eine super Beratung hast. Und da ist halt relativ leise. Und bei uns in der Freundschaft ist es halt relativ laut. Das kommt halt dann darauf an, was du bevorzugst. Aber ich glaube, wir müssen Wein schon ein bisschen jünger machen. Wir müssen irgendwie so die Grenze, diese Schwellenangst nehmen, was wir schon jahrelang probieren, was uns ja auch gelingt, weil die Leute werden ja jünger, die Wein trinken. Und wenn du das alles schaffst, dann hast du, glaube ich, eine coole Weinbar. Und sonst so, ja. Ich glaube, das ist wichtig.
Nur DRC verkaufen.
Ja, das ist halt dann die Sache, was weißt du, wie dann dein Kartenkonzept ist.
Ist ja irrelevant, aber das ist tatsächlich immer, ich finde auch, es gibt also für mich so eine der coolsten Weinbars, also der ich jemals war P. Franco in London. Das finde ich, find ich einfach extrem lässig, also wie die das machen. Auch mit dem Angebot, was dann da gibt, was sie kochen und im Prinzip auf kleinstem Raum, also sehr, sehr lässiges Konzept einfach.
Aber lustig, sind wir wieder beide in London, gell? Ja. Aber das stimmt schon, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man das auch unterscheidet zwischen Bistro und Weinbar. Weinbar war halt mal mega angesagt, da in Deutschland oder Berlin oder keine Ahnung, und jeder hat dann irgendwie ein Weinbar gehabt, aber am Ende des Tages waren es alles Bistros oder Restaurants mit einer guten Weinkarten und halt.
Ist in der Freundschaft das schon ein essentielles Ding auch,
dass das, die Leute ja, so in Kontakt kommen. Ja, also Bar ist Bar und das muss, da muss Bewegung sein. Für mich muss Bewegung sein, es muss laut sein. Ein Bar ist für mich immer laut. Ja, und es müssen Leute zusammenkommen und das muss alles irgendwie in einem relativ entspannten Ambiente passieren. Und dann ist das für mich eine gute Weinbar dann. Ja.
Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten.
Ja, schon.
Ich würde gern wirklich den ganzen Tag jetzt über den Wein reden.
Der Kaffee ist krass, ja.
Das ist unglaublich arg, oder?
Ja, schon leer.
Was ich ein bisschen... Ja. Was ein bisschen böse ist. Nein, was ein bisschen böse ist, dass ein Wonnegauer jetzt wieder an die B9 kommen muss, um dort wirklich saugeilen. Also gut, es gibt ja andere, die dort saugeilen Gabi machen, wie der Johannes Haselbach oder der Kai Schätzl und noch ein paar andere. Aber das ist halt wieder jetzt irgendwie das Vorbild, ne? Und das, oder Vorbild oder so. Das teuerste und das bekannteste wieder. Und das ist ja irgendwie witzig. Dass der das irgendwie, ja, keine Ahnung, so drauf haben, da immer den Zahn der Zeit auch zu treffen. Das ist ja auch, also Marketing ist immer so ein böses Wort, aber es ist schon, also es ist immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Getränk oder der Stilistik. Und da muss man jetzt sagen, kann man wirklich nicht einmal ein bisschen was gegen die Qualität sagen, weil das ist tip top. Mhm.
Darum ist einfach fucking number one.
Das ist echt
so. Ist schon echt gut.
Ja.
Kann man nichts weiter sagen. Also von der Number One zu Number One in Regensburg. Gibt es noch eine Frage eigentlich? Gibt es ein Lied? Haben wir schon ein Lied? Haben wir uns einen Song gewünscht?
Stimmt, wir brauchen noch einen Song.
Curly Dineshop.
Für die Terroir Radiletten Spotify Playlist würden wir gerne noch einen Song von euch einloggen. Und ich bin gespannt, was ihr dabei habt.
Also, ich habe so einen großen Lieblingssong von mir, den ich auch immer performe.
Oha!
Nicht heute.
Schade, ich wollte gerade fragen.
Nicht heute,
auf
aber.
Auf jeder Weihnachtsfeier?
Going back west.
We are the champions.
Na, Don McLean, American Pie.
Oha, das ist nice.
Richtig, oder?
Ja. Ein großartiger Song.
Geil.
Völlig unterschätzt, aber auf jeder Party. Wenn du das spielst, die Leute rasten aus. ab einem gewissen Zeitpunkt.
Loggen wir ein,
direkt. Ja, loggen wir ein, direkt in unsere Terroir an die letzten Spotify-Playlist. Ihr könnt auch mit einem Klick direkt folgen. Das ist die wildeste Playlist im deutschen Playlist-Game. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber heute wieder um einen Song reicher.
Finde ich super.
Ja, mega,
ich
hätte auch, nice.
Ehrlich gesagt, keine Fragen mehr. Ich habe nichts zu beanstanden. Lenny, wie weit sind wir?
Du hast nichts zu beanstanden, da bin ich froh.
Ja. Ja, super. Von euch noch was? Das war eine unglaublich leibende Folge.
Das war mega nice. Ich habe heute meinen ersten Premier Grüßake getrunken, würde ich mal sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Bin neugierig, ob du das nächste Mal noch weißt.
Das weiß ich auf jeden Fall. Klar, ich habe es aufgenommen. Das ist ja der Joke.
Danke.